Hallo Fabian.
Hallo.
Grüß dich, wie geht's dir?
Ja, ganz gut. Irgendwie die letzten Tage habe ich wenig Schlaf bekommen. Meistens im Schnitt 5-6 Stunden. Ich glaube, das ist durchaus zu wenig. Du hast bestimmt ganz viele Zuhörerinnen aus einem wissenschaftlichen Bereich, die sich da bestens auskennen. Die können mir gerne bei Instagram mal schreiben, ob das zu viel oder zu wenig ist. Ich glaube, es ist viel zu wenig.
Könnt ihr mir vorstellen, dass du ein bisschen mehr Followers hast, die das möglicherweise beantworten könnten? Meiner Erfahrung nach ist es extrem individuell. Ja. Sowohl was den Menschen angeht, als aber auch was den Moment angeht. Also es gibt manchmal Phasen, da schlafe ich auch nur 6 Stunden, aber passt alles.
Ja, aber diese Phasen werden gerade irgendwie so zu meinem Leben und zu meinem Rhythmus. Und das ist ganz furchtbar. Ich habe mir für heute vorgenommen, mindestens 7 Stunden zu schlafen. Aber ansonsten geht es mir sehr gut.
Okay. Es ist auch gerade Pride Month. Wir nehmen jetzt hier Ende Juni auf. Mhm. Deshalb wichtig, weil du dich auch als queeren Aktivisten auch identifizierst. Viel zu tun auf jeden Fall jetzt im Juni, schätze ich mal, ne?
Ja, aber überwiegend erteile ich Absagen im Juni und Juli. Also es gibt ja ganz viele Unternehmen, die dann doch auf einmal für einen Monat viel prideiger sind, als sie es irgendwie zuvor waren und ein großes Interesse daran haben, mit Leuten wie mir zusammenzuarbeiten. Und ich bin da gar kein großer Fan von. Ich bin auch vielleicht ein bisschen doof und naiv. Nicht jung und naiv, aber doof und naiv, weil ich ganz viele, also ich lehne halt von 10 Anfragen 9 Anfragen ab. Also ich könnte, glaube ich, richtig reich sein. Aber
jetzt aus inhaltlicher Art? Also ja, vielleicht ganz kurz, du bist Influencer, du arbeitest als Influencer und lehnst dann aber auch Anfragen ab von Firmen, die jetzt auch mal für einen Monat Pride für sich entdecken oder was?
Es ist ja wirklich schön, wenn sich Unternehmen auch in dem Bereich engagieren und ich bin durchaus Fan davon, wenn man im Unternehmen Diversity lebt und das auch wirklich angeht, also von dem kleinsten Posten im Unternehmen bis hin zur Führungsposition diese Themen umsetzt und bespricht und Mitarbeitende auch dazu verpflichtet, an gewissen Schulungen teilzunehmen. Ich bin halt kein Fan davon, wenn man mal eben schnell ein pridiges Produkt rausbringt, um offensichtlich eigentlich nur Cash aus dieser ganzen, ja auch politischen Debatte zu schlagen.
Kannst du deinen Namen nennen? Also gibt es was, also ich würde mich interessieren, wo sozusagen halt dann der Punkt ist. Ich weiß, dass du einmal für einen Sportartikelhersteller abgelehnt hast, weil du das einfach ein bisschen inkohärent fandest, so die Pride-Betonung oder nicht passend zum sonstigen Statements der Firma. Ja. Aber wo erkennst du sozusagen, dass es hier nur eher eine Fassade ist, als jetzt ein wirklich ernst gemeintes Bedürfnis?
Es fängt ja in kleinen Dimensionen an, zum Beispiel, dass es eben ein Regenbogenprodukt gibt, was aber preislich höher ist als die normalen Produkte und auch überhaupt keinen Anteil des Gewinns an zum Beispiel ein queeres Projekt spendet. Oder dass eben auch dieser Anteil super, super gering ist, dass man sich durchaus fragt, ist das gerade wirklich eine wohltätige Aktion oder wird hier eben nur auf Gewinnmaximierung gesetzt des Unternehmens? Aber was dann noch einen Schritt weiter geht, sind natürlich auch die Unterstützungen und Finanzierungen dieser Unternehmen im politischen Bereich. Gerade in den USA ist das sehr groß. Also Unternehmen, die sich ein Regenbogen-Logo im Juni da irgendwie auf Twitter und Instagram reinpacken, aber in den Monaten zuvor halt Millionen Beiträge an queerfeindliche und konservative PolitikerInnen gezahlt haben.
Wie zum Beispiel Ron DeSantis von Demokraten.
Wie zum Beispiel Ron DeSantis.
Der gerade von CSU Loverboy Scheuer noch besucht wurde.
Scheuer teilt die Analysen. Ja, ja. An dieser Aussage ist überhaupt nichts verkehrt.
Man fragt sich halt immer, ob er das weiß. Also weiß
was,
der alles,
was er sagt.
Ja, na, weiß der, was Ron DeSantis schon so alles gesagt hat. Ja. Also ich bin wirklich nicht in Andreas Scheuer in Schutz nehmen, ganz, ganz sicher nicht.
Nee, auf gar
aber
kein,
ich kann
auf
mir nicht vorstellen, dass der so drauf ist wie ein DeSantis. Das traue ich jemandem doch nicht zu.
Das ist ja zumindest immer die Hoffnung. Ich bin ja auch ein sehr hoffnungsvoller Mensch und glaube irgendwo oft noch an das Gute in vielen Menschen. Kann mir aber vorstellen, dass vielleicht bei Andreas Scheuer diese Hoffnung auch nicht mehr so angebracht ist. Naja, ich wollte nur kurz abschließen lassen. Also es gibt natürlich Unternehmen, die wirklich auch mit dem Teufel kooperieren und ihn finanzieren und sich dann mal eben eine Regenbogenflagge draufklatschen. Da ist halt die Absage auch sofort. Okay. Also da musst du nicht weiter groß recherchieren. Es gibt Gott sei Dank mittlerweile sehr viele gute geführte Listen von JournalistInnen, die das alles immer aufdecken und genau zeigen, das sind die Unternehmen, das haben die an die und die PolitikerInnen gezahlt. Lasst euch nicht verarschen. Und das empfehle ich auch allen CreatorInnen da draußen. Lasst euch nicht verarschen. Ihr habt so viele andere Anfragen, ihr müsst nicht mit dem Teufel zusammenarbeiten.
Es ist ja generell so ein Tanz auf dem Vulkan, den du da auch machst, ne? Dass du auf einer Seite politische, aktivistische Arbeit machst, sie aber auch gleichzeitig halt dann noch bewirbst. Kommen wir noch ein bisschen intensiver später dazu. Erstmal nur ganz allgemein über dich. Du bist im Jahr 2000 geboren und damit bist du tatsächlich, du bist derselbe Jahrgang wie mein jüngerer Bruder. So gesehen, es ist immer hart zu merken, dass man alt wird, wenn dann so die Jahrgänge immer näher kommen.
Hast du ein gutes Verhältnis zu deinem jüngeren Bruder?
Ja, doch, auf jeden Fall.
Muss das jetzt im Podcast sagen, weil er den auch hört?
Das weiß ich nicht.
Zwinker zweimal, wenn es nicht so ist?
Nein, doch, wir haben als geschwisterlich haben wir alle ein sehr, sehr gutes Verhältnis.
Okay, ja. Dann stell dir vor, ich bin dein Bruder. Dann wird das ja ein super Podcast.
Ja gut, okay, na, dann wird es endlich mal angenehm, meinst du? So nach dem Motto, ja. Du bist im Jahr 2000 im Nettetal geboren. Ich hätte jetzt fast schon in Nettetal gesagt, weil ich erstmal dachte, das wäre ein Ort. Aber es ist nur sozusagen nur die Ortschaft, ne? Und du bist sozusagen noch in einem Dorf, in einem Kaff im Nettetal aufgewachsen.
Ja, Nettetal ist ein bisschen wie so ein Verband und zu diesem Verband gehören 6 Dörfer und die schließen sich zu einer Kleinstadt zusammen und ich komme tatsächlich
eine Gang,
von... Eine Gang, genau.
Eine Dorfgang.
Die Band Nettetal. Wir sind Nettetal, Slime ist rechts. Nee, aber
wie ist es da im Nettetal? Was kann die Region, was macht sie so besonders, außer der Rhein, der wahrscheinlich landschaftlich sehr schön ist?
Nee, der Rhein ist da gar nicht.
Ach so, okay.
Es ist zwar am Niederrhein oder im Niederrheingebiet, aber der Rhein fließt da direkt jetzt gar nicht lang. Es ist natürlich sehr idyllisch. Also so wie, glaube ich, jedes kleine Dorf ist es idyllisch und ruhig und man kann sich da gut zurückziehen. Natürlich hat es auch seine Macken, da es jetzt, was politische Themen angeht, möglicherweise nicht der progressivste Ort ist. Ich kann aber nicht behaupten, dass ich jetzt aus einem Nazi-Dorf komme.
Du hast es mal beschrieben als ein Ort, wo zwischen den Spargelfeldern und den Vorgärten, in denen Deutschlandflaggen gehisst werden.
Ja, das habe ich, glaube ich, im Spiegel geschrieben.
Das hast du im Spiegel geschrieben, ja. Den hast du mir netterweise auch gestern Abend noch geschickt.
Du kein Spiegel Plus
Ja, dann habe ich heute nochmal schnell eingebaut. Nee, es ist eine schöne, du hast es selber auch als idyllisch beschrieben und gleichzeitig hast du aber auch dich selbst mit David Thomas aus Little Britain verglichen. Für alle, die es nicht kennen, David Thomas ist der einzige Schwule in einem ganz, ganz kleinen walisischen Dorf.
In Anführungszeichen. Also er stellt immer wieder, also es wird immer wieder gezeigt, dass er ja doch gar nicht der einzige Schwule dort ist, aber er will das gerne aufrechthalten,
genau. Dieses Bild. Genau, er läuft halt dann in hautengen Leder-Latex-Anzügen halt rum. Er ist auch selber relativ korpulent, deswegen sieht es umso lustiger aus. Und es gibt eine Szene, wo dann seine Mutter bügelt einen dieser Latex-Anzüge und er kommt so, Mutter, ich wusste ja, ich bin Schawul. Ich habe mir das schon so ein bisschen gedacht. Und vor allem halt immer, wenn andere Schwule im Dorf sind, sagt er immer, ja, die sind doch nicht schwul, die sind immer höchstens ein bisschen pervers.
Also ich kann, oder ich muss dich leider enttäuschen, meine Mutter musste keine Latexanzüge von mir bügeln.
Ich finde den Vergleich halt nur so lustig, weil dafür Thomas sich ja auch, also das ist ja eine Persiflage aufs Schwulsein ja nochmal, diese Rolle selber.
Ja, und ich habe mich nie wirklich genau wie dafür Thomas gefühlt, weil im Endeffekt, er ist ja auch nicht der einzige Schwule im Dorf, aber ich meinte es eher in Bezug darauf, dass ich schon keinen direkten Anknüpfungspunkt hatte, was solche queeren Themen anging. Also in Nettetal gibt es keinen queeren Club. Es gibt überhaupt nicht wirklich einen großen, guten Club, in den junge Menschen gehen. Aber es gibt natürlich auch keinen queeren Club. Es gibt keinen Café, keinen Safer Space in irgendeiner Form, kein Jugendzentrum, das mal eine Anlaufstelle ist für solche Themen und Fragen. Und man spricht auch in Nettetal nicht wirklich so offen darüber. Es gibt eben Deutschlandflaggen, die da mal vereinzelt an den Häusern hängen zwischen den Spargelfeldern. Aber du siehst da keine Regenbogenflagge oder eine Progress Pride Flag. Ich bin mir auch unsicher, ob viele Menschen in Nettetal überhaupt wissen, was eine Progress Pride Flag ist. Und da habe ich mich natürlich sehr oder ein wenig einsam gefühlt, obwohl ich ja wusste, rein statistisch betrachtet kann das gar nicht sein, dass ich der einzige queere Mensch in diesem Dorf bin.
Hast du so ein Erlebnis, so einen Moment, wo du zum ersten Mal gemerkt hast, so nee, ich orientiere mich möglicherweise sexuell anders als jetzt hier so der Rest, sag ich mal?
Ja, das war tatsächlich in meiner Schulzeit und ich finde es immer ein bisschen unangenehm, das in einem Podcast zu erzählen, aber ich habe es schon öfter erzählt, deswegen mache ich es jetzt nochmal und ich hoffe, dass es, wie gesagt, kein ehemaliger Mitschüler, ich gender nicht, weil es kein Mitschüler von mir hört, weil ich in der Jungsumkleide im Sportunterricht dann mal gemerkt habe, dass ich das ganz spannend finde, irgendwie meine Mitschüler nicht zu beobachten. Das klingt jetzt ein bisschen creepy, aber man zieht sich um, man ist da auf engen Raum und dann merkt man auf einmal, man findet das schon ganz interessant, was man da links und rechts von sich sieht, ohne dass ich jetzt da jemanden bespannt habe. Also liebe Grüße an die ehemaligen Mitschüler, keine Sorge, habe ich nicht getan. Ja, aber
wo du einfach merkst, okay, das ist jetzt hier nicht einfach nur Freunde ziehen sich um, sondern so, oh, das ist ja, interessante erotische Objekte, die hier rumhängen.
Das, was du als ich sag mal, heterosexueller Mann vielleicht auch hast in dieser Zeit, wenn man dann mal auf Schulausflug ist und irgendwie am See ist und die Mädchen oder zumindest weiblich gelesenen Personen ziehen sich um, dass man da auch mal den ein oder anderen Gedanken hat. Und das hatte ich eben dann auch mal in der Umkleide oder also allgemein auf dem Schulhof. Dann gab es einen neuen Schüler, der auf einmal von der anderen Schule auf unsere Schule gewechselt ist. Und alle haben darüber gesprochen, also die Jungs halt, keine Ahnung, ob der cool ist, ob der auch Fußball spielt. Und ich dachte mir die ganze Zeit so, ja, ist mir eigentlich egal, ich finde den ein bisschen süß. Können wir mal darüber reden, dass sein Haar toll aussieht? Aber das darüber wurde eben nicht gesprochen. Ja. Und das hat bei mir eben dieses Gefühl von einer kleinen Einsamkeit ausgelöst, weil es nicht thematisiert wurde. Und ich bin mir aber auch unsicher. Möglicherweise hätte ich Anklang gefunden. Also ich möchte meinen damaligen Freunden und dem Bekanntenkreis gar nicht vorwerfen, dass sie mit mir nicht über diese Themen gesprochen hätten. Ja. Möglicherweise hätten sie das getan, aber ich traute mich einfach nicht, da aus mir herauszukommen und mal zu sagen, den finde ich süß. Ist mir scheißegal, ob der gut Fußball spielen kann. Ich finde ihn ein bisschen knuffig.
Wann war das dann? Also gab es dann zum ersten Mal so ein Outing auch vor Freunden? Dass du das, zumal du dich, glaube ich, auch als bisexuell selbst identifizierst.
Genau, ne? Das war ja dann nochmal das in Anführungszeichen größere Problem. Gerade im Alter von 14, 15, 16 Jahren gab es dann eine Woche, in der ich dachte, ich sei schwul. Dann dachte ich wieder, nein, ich bin heterosexuell. Es schwankte sehr, bis man dann irgendwann mal auf den ganz wilden Gedanken kommt, möglicherweise könnte ich auch bisexuell sein. Und gesagt und geoutet habe ich mich auch öffentlich in Nettetal nie. Ich bin ja dann mit 16 weggezogen. Ich habe dann in Köln lange Zeit gelebt und wohne jetzt in Berlin. Und richtig geoutet habe ich mich auch erst, als ich nach Berlin gezogen bin. Im engeren Freundeskreis und auch im Familienkreis war ich mit 15, 16 durchaus geoutet, aber das waren eben ein paar wenige. Also auf dem Schulhof in Nettetal habe ich es nie offen gesagt, aber meine beste Freundin und mein bester Freund, die wussten das auch schon, als ich in Nettetal wohnte.
Ja. Aber du bist ja nun inzwischen nicht ganz unbekannt. Du hast eine relativ große Followerzahl bei Instagram. Du hast für den Spiegel, wir haben ja auch zitiert geschrieben. Es ist schwer vorstellbar, dass das jetzt nicht auch durchaus auch mal irgendwie in deinem Bekanntenkreis und deinem Freundeskreis aus der Schule angekommen ist, dass die haben ja auch Instagram und die haben ja auch Internet bei sich im Dorf. Wenn auch kein sehr gutes, wie du ja immer schreibst. Weißt du, einmal geschrieben, du hast irgendwie immer den ganzen Tag gebraucht, um so ein 5-Minuten-Video hochzuladen.
Ja, furchtbar.
Uploadrate. Und das in Westdeutschland. Ich dachte mal, das wäre so ein ostdeutsches Problem.
Nein, das hatten wir auch in Westdeutschland. Netzausbau war da ganz, ganz, ganz schwierig. Und das Schlimme war, ich hatte auch kein MacBook wie heute, dass man mal eben so einen Tag still und heimlich laufen lassen kann. Das war ja eine Riesenkiste an Computer, die ich da stehen hatte. Also ein Tower. Ne? Ja. Ökologisch betrachtet war das furchtbar, dass ich damals Videos im Internet gemacht habe, weil ich eben immer einen Tag die hochladen musste. Naja, was da meine ehemaligen MitschülerInnen angeht, ich bin da immer ein wenig ängstlich, auch wenn ich zurückkomme nach Nettetal, weil ich genau das, was du gerade gesagt hast, auch davon ausgehe, dass die mich durchaus öffentlich medial ab und an verfolgen, ohne dass sie jetzt die größten Fans sind. Aber sicherlich bekommen die mit, was ich so tue und sage und schreibe. Und der Name Nettetal fällt dann doch auch öfter, als ich mir das gedacht habe in dieser medialen Karriere.
Merkt man sich einfach gut.
Ja, Nettetal, das geht rein. Es gibt sogar ein anderes Nettetal, da kommt, glaube ich, Bier und Wasser her, aber das ist das, wo ich herkomme. Aber was ich nur sagen wollte, ich habe immer so ein bisschen Angst, wenn ich wieder zurückkehre, dass ich dann darauf angesprochen werde, weil bei Instagram oder bei Twitter schreiben mir wenig Menschen von früher, aber ich glaube durchaus, dass sie das sehen. Und dann steht man da mal bei Edeka an der Kasse und dann sagt bestimmt in 2 Wochen jemand zu mir, ich habe ich doch gehört hier beim Gäblein Podcast. Ja, da ist ja mal wieder super hier über Nettetal gesprochen.
Mal gucken, ganz mal gucken, toll. Ob der Respublika Podcast auch schon im Nettetal empfangen wird.
wenn ihr das hört und ich das nächste Mal in Nettetal zu sehen bin, winkt doch einfach ganz panisch, wenn ihr mich seht, als Zeichen, dass ihr diesen Podcast gehört habt.
Ja, da was auch immer ganz, ganz beliebt ist, einfach ganz lange die Leute anstarren.
Starrt mich an und winkt auf einmal ganz hektisch, dann weiß ich, ihr habt
es
gehört.
Es ist immer ganz weird, ich kenne das ja auch teilweise, dass mir auch schon manchmal passiert, angesprochen werde, das ist schon auch sehr selten so, aber gerade so auf Demos und sowas ist es dann schon auch manchmal vorgekommen. Aber der Klassiker ist ja halt, dass die Leute die einmal nur angucken. Und so,
Das ist er nicht.
Und das ist so komisch, wenn du halt so merkst, da starrt mich. Und ich weiß ja nämlich, kraut er mir jetzt auf die Schnauze gleich.
Ja, ja.
So,
ja, gerade natürlich auch, wenn man politisch aktiv ist, das kennst du ja auch. Ich glaube, sobald man in irgendeiner Form im Internet zu irgendetwas Stellung bezieht, macht man sich Feinde. Dafür muss man nicht mal sich in einer politischen Branche radikalisieren. Aber in gewisser Form haben wir beide das ja irgendwo getan. Und dementsprechend habe ich auch immer Panik, wenn ich auf einem Festival bin, auf einer Demo bin und da guckt einen wirklich jemand so eine Minute lang an. Kann cool sein, kann eine nette Begegnung werden. Ich quatsche dann auch sehr gerne. Also ich freue mich immer, wenn Menschen mich erkennen, ansprechen. Da sind schon wirklich wilde Gespräche entstanden. Voll. Aber du kannst nie ausschließen, vielleicht doch ein Fascho. Vielleicht war das letzte Mal, dass sich jemand angestarrt hat.
Zumal ich habe ja noch ganz viel, ich habe ja so ganz viel Querdenken-Berichterstattung gemacht. Und das ist durchaus halt wirklich mal vorgekommen, dass
darüber
mich irgendjemand
hat kennengelernt.
Ja, stimmt, richtig. Du hattest mir auch irgendwann mal geschrieben, dass du überlegt hast, dass du eigentlich ja auch durchaus in Journalismus auch gehen möchtest oder dich ja auch in eine journalistische Richtung entwickeln magst.
Ja.
Und halt irgendwie gefragt, was denn da mein Tipp wäre. Ich meine, ich habe dir Lokalzeitung empfohlen, habe ich nochmal nachgelesen. Ne? Ist tatsächlich so mit der einfachste Weg, um im Printjournalismus einfach mal reinzuschnuppern, wenn man einfach mal zur Lokalzeitung geht. Zumal die brauchen ganz dringend Leute immer.
Ja, ne? Und deswegen, also, da würde ich gerne die Brücke schlagen und auch eigentlich den Kreis schließen, denn ich weiß, es gibt jemanden, der bei der Rheinischen Post arbeitet. Ja, das ist ja bei uns quasi als Ableger die größte Lokalzeitung, der niederrheinische Teil der Rheinischen Post. Und ich kann mir vorstellen, dass diese Person wirklich diesen Podcast hören könnte. Paul Gebler empfiehlt, ich soll bei einer Lokalzeitung anfangen. Schreib mir doch mal.
Es ist am niedrigschwelligsten und ich würde sagen, man lernt schon noch mit am meisten. Also es gibt natürlich dieses Lokalzeitungsbusiness, wo du jetzt wirklich nur zum Taubenzüchterverein fährst. Das würde ich sagen,
stimmt. Finde ich Hammer.
Ich würde sagen, es stirbt gerade schon aus, auch nicht ganz zu Unrecht, so ein bisschen.
Steile These, ja.
Ich habe zum Beispiel jetzt für die Lausitzer Rundschau zum Beispiel auch gerade zum ersten Mal geschrieben und so. Ja. Und also ganz viele von diesen, gerade diesen kleinen Lokalzeitungen bauen ganz viel digital aus. Also da kann man auf jeden Fall jetzt gerade, also da brauchen die auch ganz dringend junge Leute, die halt du kennst ja, wie 50-Jährige Smartphones bedienen. So, und das ist alles immer so ein bisschen krampfig und die freuen sich total, wenn da so ein 20-Jähriger antanzt.
Nee, deswegen die Rheinische Post, wenn ihr das gerade hört, slide doch einfach mal in meine Insta-DMs, wir können da bestimmt zusammenarbeiten. Das Tolle ist, dann kann ich so 2 Monate ein Praktikum machen bei der Rheinischen Post und dann nur die ganze Zeit irgendwelche Taubenzucht-Stories schreiben und dann schreibe ich irgendwie für die Weiß oder ein anderes Blatt, wie scheiße das war, 2 Monate für eine Lokalzeitung zu arbeiten.
Ich glaube, jetzt ist auch ein guter Zeitpunkt, das einmal einzuspielen, weil das Lustige ist ja, dass wir kennen uns jetzt schon über Instagram und über unsere Arbeit, aber witzigerweise kenne ich ja dein Management sehr, sehr gut. Und zwar hat er folgende Nachricht auch nochmal hier abgelassen.
Jo, Paul, ich habe gehört, ihr macht am Donnerstag einen Podcast, du und Fabian. Sag mir nochmal gerne mal Bescheid, wie viel Budget du eingeplant hast. Die normale Tagesgage oder sagen wir eine Stunde kostet bei ihm 1.000 Euro. Wir kriegen bestimmt einen Kompromiss hin. Danke.
Ja, der Kompromiss war dann, dass es dann doch 2.000 Euro wurden.
Das ist Jakob. Ja. Du bist mit Jakob in einem Chorverein, ohne das jetzt hier exposen zu wollen. Aber
das kann man sehr gerne exposen. Wir haben auch Mitte Juli Konzerte. Zieht's euch rein, Vokalsystem Berlin, toller klassischer Chor aus Berlin. Ja, ich bin mit Jakob zur Schule gegangen sogar noch, wir kennen uns ja richtig lange.
Ja, und Jakob ist tatsächlich mein Manager. Ich finde, das klingt immer sehr, also ich klinge dann wie so ein Promi, wie so ein Star, das bin ich ja gar nicht. Also Jakob betreut auch noch andere Menschen, aber unter anderem auch mich und es ist tatsächlich gang und gäbe.
Betreut, finde ich, klingt doch viel, es klingt doch so, als müsst ihr dir immer so alles zurechtrücken, richtig, so aber das Frühstück hinstellen, dass du auch was isst.
Ich würde ja sagen, es ist nicht so, aber in einer gewissen Form ist es so und gerade was Podcast-Anfragen angeht, natürlich auch in einem Monat wie diesem, gibt es da schon einige Anfragen und das ist ganz gut, jemanden zu haben, der da nochmal alles ein bisschen besser unter Kontrolle bringt. Und tatsächlich ist auch Jakob dann die Person, die immer mal wieder nach einem Budget fragt oder versucht, da was rauszuhandeln.
ich hab leider keins, tut mir sehr leid. Du hast ein Wasserglas bekommen von mir immerhin.
Ich habe schon mitbekommen, dass er dir scherzhaft geschrieben hat und deswegen möchte ich das in diesem Podcast klarstellen. Also ich halte diese Nachricht für einen Witz und möchte auch betonen, 1.000 Euro pro Stunde ist leider auch nicht mein Stundensatz. Ich wünschte, es wäre so.
Das wäre schön, ja.
Ja.
Ja, ich würde mir tatsächlich auch wünschen, dass ich tatsächlich einfach eine kleine Aufwandsentschädigung zahlen könnte. Ja. Irgendwann mal. Auch vielleicht hier nochmal der Einschub, die aufmerksamen Hörerinnen und Hörer, wenn es mitbekommen haben. Es gab im Juni einfach gar keine Folge von mir. Das hat den ganz einfachen Grund, ich hatte einfach keinen Gast. Also ich hatte keinen Gast und keine Lust, jetzt so ein Interview irgendwie mir so aus den Haaren, aus der Nase zu ziehen und habe einfach mal gesagt, dann gibt's jetzt einfach mal keins.
Aber wenn du willst, wir können auch so einen Bierdeckel hier irgendwie fertig machen, dass wir das schon mal anzahlen. Also sobald du mal Kohle hast, dann kannst du ja was rüberschicken. So in 3 Jahren freue ich mich auf eine Nachricht von dir.
Bevor du dann deine Schlägertrupps vorbeischickst.
Nee, also hey Fabian, ich bin ja Chefredakteur bei der Rheinischen Post.
Ach ja, das wäre was. Ja,
jetzt verdiene ich auch mal was.
Das können wir vielleicht machen. Ich würde noch mal einmal, bevor es hier komplett zerfasert, noch mal so ein bisschen auf dein Aufwachsen im Nettetal, beziehungsweise vor allem ja deine Flucht in die Öffentlichkeit, würde ich es ja fast nennen. Weil du hast ja mit 12 angefangen, Comedy-Videos zu machen. So ein bisschen auch aus Langeweile, würde ich sagen.
Absolut.
Du hast ja auch mal, glaube ich, im Interview gesagt, du musstest dich ja irgendwie beschäftigen, weil Masturbieren ging noch nicht.
Richtig.
Aber andererseits, so hattest du den Internetzugang im Nettetal. Also, wie kann das gehen? Samenstau mit trotz Internetzugang, das verstehe ich nicht.
Es ist furchtbar. Das sind diese Interviews, wo man dann in dem Moment denkt, Hammer-Zitat, das ist ja der Wahnsinn. Das wirkt
dann,
ja cool.
Und dann wird zum Respublika-Podcast schön zerpflückt, ja.
Noch schlimmer, dann stehst du bei einer Preisverleihung und dann zitieren die das, um dich anzukündigen, weil sie anscheinend gerade kein besseres Zitat gefunden haben oder dich einfach nur maximal blöd dastehen lassen wollen. Naja,
ist das wirklich passiert, dass du angekündigt wurdest als der Typ, der nicht masturbieren konnte?
Aber das war nicht das Schlimmste. Ich wurde auch schon mal angekündigt als der der einzige Gen Zler, der jeden Sonntag den Tatort guckt. Ja. Und dann stelle ich mir auf eine Bühne und versuche das wieder zu revidieren. Und ja, ich bin, also tatsächlich schaue ich ganz gerne den Tatort. Aber
ich bin übrigens wirklich cool, auch wenn man es jetzt nicht denkt. Aber
genau. Ich würde gerne noch mich selbst nochmal neu ankündigen. Naja, ich habe sehr früh angefangen, Kurzfilme zu drehen, tatsächlich aus einer gewissen Langeweile heraus, weil ich komme aus dem kleinsten Dorf aus Nettetal, Hinsbeck, vom Vorort von Hinsbeck. Und das Schöne ist, in Hinsbeck gibt es mehrere Ortseingänge mit Ortsschildern und an einem Ortsschild. Ich weiß nicht, ob es noch aktuell ist. Möglicherweise haben sie es gewechselt, aber bis vor kurzem stand da noch drüber gesprayt Crackback. Also da komme ich her. Das beschreibt es, glaube ich, auch ganz gut. Okay. Und ich hatte keine Geschwister. Ich war immer schon sehr viel auf mich alleine angewiesen. Nicht, dass ich sehr einsam war in jungen Jahren, aber durchaus musste ich wissen, wie ich mich selbst beschäftige. Und da war die erste Flucht nicht die Flucht in die Öffentlichkeit, sondern ja, so ein bisschen die Flucht in den Filmbereich. Ich fand Stop-Motion-Film total toll.
Das ist so Lego-Figürchen
einfach
in Stop-Motion gemacht.
Ne? Das ist unglaublich nervenaufreibend, ein Lego-Männchen immer wieder einen Millimeter zu bewegen, ein Foto zu machen, einen Millimeter zu bewegen, ein Foto zu machen und dann hast du ja am Ende einen Film. Das ist Stop-Motion. Ja. Ich verstehe auch bis heute nicht, warum ich das mit 11 so faszinierend fand. Aber das habe ich dann sehr früh begonnen zu tun. Meine Eltern waren die ersten SynchronsprecherInnen und das war auch ganz, ganz nett. Ich habe mich wirklich begeistert für Film und Kurzfilme und Stop-Motion-Filme. Aber es ging mir ein wenig auf den Senkel, dass lediglich meine Eltern, möglicherweise meine Großeltern, ab und an Tante und Onkel das gesehen haben, aber auch nicht mehr. Ich glaube, jeder Kunst oder viele Kunstschaffende, und irgendwo ist ja ein Lego-Stop-Motion-Film auch Kunst, auch wenn das bei mir jetzt nicht gute war, aber es ist Kunst und ich wollte, dass diese Kunst von Menschen gesehen wird. Man möchte ja auch Feedback bekommen. Wenn du einen Artikel schreibst, dann willst du, dass der gelesen wird und du bist ja auch daran interessiert, was denken andere Menschen darüber.
Ja, aber auch nur, wenn sie ihn gelesen haben tatsächlich.
Ja, ja.
Weil Internet ist ja immer der Klassiker, Leute kommentieren einfach mal und merkst,
du okay,
kannst das nicht gelesen haben.
Ja, aber ich wollte zumindest, dass Menschen sich damit befassen, was ich tue, und so habe ich angefangen, diese kleinen Filmchen dann auf YouTube hochzuladen. Ich hatte nie vor, YouTuber oder Influencer zu werden. Ich wollte einfach nur, dass ein kleiner Teil mehr als meine Familie diesen Film sieht. Und dann habe ich mich aber mit zwei Freunden aus meinem Dorf zusammengeschlossen, weil wir es doch ganz spannend fanden, vielleicht mal ja auch in eine Richtung Bewegtbild, nicht nur mit Lego-Figuren, sondern auch mit uns zu gehen. Und so wurden wir dann so ein YouTube-Comedy-Trio, aber das war das mehr oder minder unfreiwillig.
Und das ist also die Geschichte von White Hitty.
Und das, richtig, das Lustige ist, aber all diese auch aus der ganz alten YouTube-Zeit, könnten wir stundenlang jetzt drüber sprechen, mache ich nicht. Aber
die haben mich damals auf jeden Fall zu YouTube auch gebracht.
Also, ja.
Das waren so meine ersten Heroes. Aber ich meine, da war ich ja, ich würde ja fast sagen, da warst du doch noch kleiner. Also da warst du die
ich bin aber auch mit White Hitty aufgewachsen, aber weil ich auch sehr früh dann an einem Computer Zugang zum, zwar langsamen, aber zum Internet hatte. Ich habe White Hitty-Videos immer in 240p oder so geguckt. Aber auch bei Titi im Endeffekt, das ist auch aus einer gewissen Langeweile heraus entstanden. Ja. Und wir waren halt auch drei Jugendliche. Drei Kids vom Dorf.
Halt,
voll. Ja. Die ersten Videos von denen, da sind die irgendwie in einem Einkaufswagen da durch ihr Dorf gefahren und haben sich wehgetan.
Ja,
die
haben so Jackass nachgespielt, aber ohne die Sicherheitsvorkehrung dazu.
Und was dann am Ende daraus passiert ist, ist unglaublich. Und ich ziehe auch meinen Hut. So groß waren wir ja nie. Aber all diese YouTube-Kanäle von damals verbindet eigentlich dieses Element der, ja, wir kommen ja aus einem kleinen Kaff und wissen gar nicht, was wir tun sollen. Dieser Gedanke von, wir wollen berühmt werden und wir wissen, wir können damit Geld verdienen, den gab es damals nicht. Du hast kein Geld mit YouTube verdient. Wirklich Fame. Es gab keine Kanäle mit Millionen Followern.
Wann war denn bei dir der Zeitpunkt, dass du damit dann Geld verdient hast? Also, dass deine Videos monetarisiert wurden?
Sofort, nein. Tatsächlich kann man sich
erstes Video, erste Mille.
Ja, nee, man kann sich sehr schnell fürs Monetarisierungsprogramm anmelden bei YouTube. Mhm. So ist das nicht, aber es bedeutet ja nicht, dass man automatisch dadurch viel Geld verdient. Zu meiner Zeit war das noch ganz gut finanziert, also der CPM, also was man pro Klick an Werbeeinnahmen erzielt, lag noch deutlich höher, als es heute der Fall ist. Heute hätte ich mit in unserer Hochzeit mit den Views, die wir damals gemacht haben, das waren, ich glaube, 2 oder 3 Millionen Aufrufe im Monat, könnte ich nicht leben. Also könnten wir zu dritt nicht leben, könnte ich heute auch nicht leben.
Auch als einzelne Person.
Als einzelne Person könnte ich davon
von niedrig vierstellig wahrscheinlich oder sowas. Wahrscheinlich noch nicht mal das.
Ja, drei bis vier. Also in der besten Zeit, das kann ich jetzt auch offen sagen, weil ich habe keinen Vertrag mehr, der mich da irgendwie von abhält und ich sehe da auch kein Problem, damit jetzt offen umzugehen. In der besten Zeit, wo es wirklich gut lief und man gesagt hat, oh, die starten ja gerade durch, mein Gott, müssen die erfolgreich sein, was die bestimmt an Kohle verdienen. da haben wir im Monat, wie gesagt, zu dritt ein Taui bis vielleicht, wenn es ganz gut lief, 1,5 Maximum.
Aber gut, ich meine, für Jugendliche,
in der besten Zeit.
Für Jugendliche, die irgendwie Quatsch bei YouTube hochgeladen haben, also ich will das jetzt hier nicht so stiefmütterlich abwatschen, aber ist das natürlich unfassbar viel Geld. Also ihr müsst euch da vorgekommen haben wie sonst was.
Aber im Endeffekt war es auch furchtbar viel Arbeit, an der wir fast kaputt gegangen sind. Nebenbei haben wir irgendwie noch einen Schulabschluss gemacht. Und ich sag's dir ehrlich, wenn wir bei uns im Dorf im Café gearbeitet hätten oder beim Subway, bei McDonald's, hätten wir das Gleiche bis vielleicht sogar noch ein klein bisschen mehr verdient. Also wirklich lukrativ war es dann doch nicht. Und
wenn ihr dieselben Stundenzahl vor allem halt bei Mc's gearbeitet hättet.
Ja, dann auf die Stunde runtergerechnet war das fast schon Ausbeutung, aber wir haben uns ja selbst ausgebeutet, daher ist es ja vollkommen fein. Nein, aber wirklich angefangen, Geld zu verdienen mit YouTube, habe ich mit 15 und zwischen 15 und 18, vielleicht auch noch 19 war dann eben irgendwann so dieser Peak, aber auch das waren keine riesigen Summen. Wir haben ja auch alles immer, wir waren ja blöd, wir haben das ja immer in Technik investiert. Mhm. Wir waren ja wirklich fasziniert von dem, was wir getan haben.
Das ist doch genau der richtige Weg, oder? Dass man jetzt halt dann noch die bessere Kamera holt und so. Also.
Ja, auf der künstlerischen und technischen Seite schon, aber auf einer, ich sag mal, wenn ich jetzt BWL studieren würde, dann würde ich mich wahrscheinlich ärgern, weil ich hätte viel mehr davon anlegen sollen und zurückhalten sollen und vielleicht brauche ich gar nicht diese neue Kamera, aber ich fand das toll. Wir haben auch einfach mal einen Roadtrip gemacht, wo wir dann einen Kameramann mit genommen haben auf Tour, waren irgendwie 18 Tage in Europa unterwegs, haben da Videos, kleine Filmchen drüber gemacht. Wir haben da nur Geld zum Fenster rausgeworfen. Wir haben keinen Sponsor bekommen. Wir dachten, wir kriegen irgendwen und dann kommen wir da am Ende mit null raus. Nee, wir hatten schon durchaus Kosten. Yeah. Aber es war ja egal. Es war ja, wir waren Jugendliche, wir waren jung, wir waren Gott sei Dank nicht auf das Geld angewiesen. Aber
sagen,
am Ende plus minus null mit dieser YouTube-Karriere. Ne? Ich hab keinen Cent mehr von heute.
Aber es hat ja halt auch ja den Startschuss natürlich jetzt halt gesetzt für deine jetzige Arbeit, die du machst. Ja. Und natürlich jetzt halt die Erfahrung natürlich auch, die du dabei gesammelt hast. Der gerade hat in so einer super wertvollen Zeit, so zwischen 12 und 16, wo man einfach nebenbei noch so völlig komplizierte Dinge halt dann nochmal lernen kann.
Ja.
Du hast aber schon direkt deinen ersten Shitstorm gehabt, habe ich gelesen. Ihr habt einen Microsoft-Computer beworben und habt direkt Stress bekommen mit eurer Community, soweit ich weiß, ne? Nach dem Motto, warum macht ihr denn sowas?
Gerade Stress mit deiner Katze?
Ja, ich überlege auch schon gerade, ob wir die einfach mal reinlassen.
Microsoft Computer Shitstorm.
Ja.
Das war natürlich auch für uns eine ganz, ganz, ganz schwierige Phase, als wir auf einmal größer wurden, alles sich professionalisierte, wir mit einem größeren Management zusammenarbeiteten und man dann uns die ersten Kooperationsanfragen weiterleitete. Ich kann nie sagen, dass man uns verleitete zur Kooperation, das stimmt nicht, weil auch das Netzwerk, in dem wir damals waren, immer sehr, sehr, sehr böse dargestellt wird.
War das Böse von Christoph Karten?
Das war das ganz Böse, das war Mediakraft. Und,
ja, Mediakraft, ja.
Auch da könnten wir Stunden drüber sprechen. Die Realität bei uns war aber damals, dass man uns das lediglich angeboten hat. Also es kamen Anfragen rein, die haben sich darum gekümmert, die hatten unser E-Mail-Postfach und haben uns das weitergeleitet und es stand uns vollkommen frei, möchten wir das tun oder nicht. Wir wurden da niemals zu irgendetwas gedrängt. Aber durchaus war das ja verlockend, wenn du dann weißt, okay, mit einem bezahlten Video kann ich mir jetzt eine neue Kamera und sogar das neue Mikrofon kaufen. Das waren ja durchaus damals auch schon Summen, die höher waren als die reinen YouTube-Einnahmen. Und so begannen wir immer mal wieder auch Kooperationen einzugehen. Und das erste Placement war leider mit Microsoft. Mit so einem, wie heißen denn diese Falt?
Das war so ein mit so Touchscreen.
Ja, ja, genau.
Ne? Ja,
eigentlich ein harmloses Produkt. Das Problem war nur, ich habe mich ja auch sehr früh schon politisiert und radikalisiert und war gerade auf Twitter auch sehr angesehen in sehr linkspolitischen Kreisen. Und dann
machst du so einen Scheiß.
Das war quasi der Dammbruch bei Fabian Grischka. So, jetzt geht's los. Jetzt müssen wir uns von ihm verabschieden.
Jetzt hebt er ab.
Ja, ja, die Kapitalisierung des blauhaarigen Fabian Grischkatz.
Blaue Haare.
Da kam, genau, und es gab auch den Hashtag dann blaue Haare Billigware. Der ist sogar getrendet. Also ich war mal in den Twitter-Trends, aber nicht im Positiven. ich glaube...
Witzig, was ich alles auch nicht so mitkriege immer anscheinend. So, ne? Aber gut, das ist jetzt auch schon 7 Jahre her halt dann alles. Ne?
Ich glaube, die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen. Also weder würde ich sagen, habe ich mich stark kapitalisiert und dem Teufel verkauft, noch war das ein wirklich lupenreiches und geiles Placement, das wir hatten. Also es war ein bescheuertes Produkt und wir haben ein halb gutes Video dazu gemacht und es gab zu Recht Kritik, dass die Kritik aber so ausgeufert ist, dass es auch diesen Hashtag auf Twitter gab und dass der ja sogar am Ende in den Trends landete. Das war vielleicht auch ein wenig überspitzt.
Aber wenn du jetzt, du hast ja den Beruf des Influencers ja auch so ein bisschen mitgeprägt. Also als du mit dieser Arbeit angefangen hast, gab es diesen Begriff ja noch nicht. Der ist ja erst in den letzten 3, 4, 5 Jahren irgendwann, hat sich ja dann soweit normalisiert. Wie erklärst du jetzt zum Beispiel Menschen wie deiner Oma, die ja nun wahrscheinlich nicht im Verdacht steht, ständig bei Instagram abzuhängen, was du da letztendlich machst? Mit welchen einfachen Worten versuchst du ihr das beizubringen?
Das wird für dich jetzt vielleicht ein Schock sein, aber meine Oma hängt tatsächlich ziemlich viel bei Instagram ab. Und meine Oma hat sogar TikTok. Und
auch Oma ist moderner, ich habe noch nicht mal TikTok. Ja. Ich versuche mich von dieser App fernzuhalten. Ich habe Sorge vor dem, vor dem Sog dieses Algorithmus.
Ja.
Ich bin den Instagram Reels schon komplett verfallen.
Oh Gott, das könnte ich niemals, wenn mein Instagram Reels Algorithmus öffentlich wird, da kannst du nicht mal mehr von canceln sprechen. Ich bin einfach weg. Also das ist ausgelöscht, bin ich dann. Nee, meine Oma versteht tatsächlich social-mediale Dynamiken ziemlich gut. Die war auch früher schon eine der ersten Abonnentinnen meines YouTube-Kanals und hat immer sehr früh die Videos kommentiert. Okay. Wir hatten dann am Dienstag um 16.30 Uhr immer unsere Videos veröffentlicht und um 16.33 Uhr oder 35 gab es dann schon einen Kommentar von meiner Oma.
Perfekt.
Die hat zwar nicht, ich glaube, der Nutzername war nicht der Klarname meiner Oma, aber ich kannte den Namen natürlich. Nein, meine Oma kann mich auch irgendwie viel besser beschreiben, als ich das tue. Ich tue mich immer schwer, weil auf der einen Seite natürlich falle ich irgendwo in die Kategorie des Influencers, weil mir Leute folgen und ich Content produziere und poste. Aber ich würde behaupten, dass ich jetzt gar nicht mal so der klassische Influencer bin. Und ich arbeite ja auch viel im Hintergrund, versuche da immer mal mehr oder weniger auch die Bahn in den Journalismus zu schlagen. Und dass ich jetzt morgens aufstehe und meinen Kaffee und mein Müsli filme, das mache ich ja durchaus selten bis eigentlich überhaupt nicht. Ja,
du hast auf jeden Fall schon relativ strenge Grenzen, wo, glaube ich, das ist auch immer genau die Grenzen, wo ich auch genau wüsste, da fängt der Beruf, glaube ich, auch ganz schnell an, unfassbar stressig und nervig zu werden.
Ja.
Und es gab ja auch, glaube ich, gerade jetzt vor ein, zwei Jahren so die große Welle von diese allerersten InfluencerInnen, die sagen, es geht nicht mehr, ich kann das nicht mehr, ich kann nicht den ganzen Tag mich filmen und wie ich sonst was mache.
Ja, also bei mir ist es nicht der Punkt, dass ich sage, das geht nicht mehr, sondern ich mache das ja einfach gar nicht. Also gerade sitze ich mit dir in einem Podcast, mein Handy ist im Flugmodus, liegt hier unten, ich filme hier nichts parallel.
Ja.
Ich finde das total angenehm, auch mal in einem, ich sag mal eher klassischeren Format, wie einem Talk-Format Gast zu sein.
Danke.
Ich bin, glaube ich, viel zu boomerig auch in meiner Generation, um wirklich überzeugter Influencer zu sein. Ich verbringe dafür zu wenig Zeit auf TikTok und Co. Und ich merke das auch bei Veranstaltungen oder gerade auch bei Sendungen in einem eher klassisch medialen Raum, da tun sich viele schwer, mich als Influencer anzukündigen, weil man da sich immer muss, ist der das wirklich? Und ich habe ja auch mitbekommen, der macht ja auch noch ganz viel anderes.
Ja, also die Frage, ist er einer von den guten Influencern oder einer von diesen uncoolen, die halt ihr Müsli filmen?
Dann kommt der Begriff Sinnfluencer, den ich so furchtbar finde, den lehne ich wirklich ab, weil dann denken Leute, wir können ihn ja Sinnfluencer nennen, das freut ihn bestimmt, das bringt ja das zusammen, was er macht, er setzt sich für sinnvolle Dinge ein und ist Influencer. Horror, weil dieser Begriff impliziert ja, es gibt Influencer, die können machen, was sie wollen. Mein Gott, kannst morgen auch die wildesten Verschwörungstheorien raushauen. Du bist ja nur Influencer, der darf das, der darf auch weiterhin Werbung machen. Und dann gibt es die Sinnfluencer, wenn die aber da nur einen falschen Post teilen, dann sind die aber sofort weg von der Bildfläche. Und also dass man eine Verantwortung trägt, sobald man eine gewisse Reichweite hat, das tut jeder, ob du dich als Influencer oder Sinnfluencer betitelst. Und deswegen nehme ich von diesem Begriff auf jeden Fall Abstand. Da bin ich noch mehr Influencer als Sinnfluencer.
Oder dann vielleicht auch wirklich einfach nur Aktivist, weil ich meine, deine Arbeit, die du letztendlich ja im Influencer oder in einem Influencer-Gewand, wie auch immer man das jetzt nennen möchte, tätigst, sehr, sehr dezidiert eben auf. Du machst zum Beispiel Queer News an, also du machst einmal in der Woche, richtig gemerkt, so eine Übersicht, was ist gerade so los in der Welt, gerade natürlich immer wieder Thema Ungarn.
Mhm.
Glaubst du denn manchmal, dass du auch einen ganz anderen Beruf hättest ergreifen können und da genauso glücklich geworden wärst? Weil ich meine, jetzt gerade hast du natürlich machst ja mehr, weniger, wenn man so sagen kann, was du willst. Also du machst zumindest halt Dinge, auf die du Lust hast, du machst Dinge, die du für sinnvoll erachtest. Schon das kann ja nicht jeder über seinen Beruf sagen.
Und ich verstehe das auch nicht. Ich bin ehrlich gesagt ein wenig ratlos, warum es funktioniert. Ich hatte gedacht, spätestens mit 21 kommt der Punkt, an dem ich nicht mehr so frei leben kann, wie ich das tue, weil ich mich doch gewissen Strukturen dann fügen muss, um
jetzt
zum Beispiel
schon,
mal einen...
Jetzt bist du schon 22.
Jetzt bin ich schon 22. Ein Jahr später geht es immer noch. Und jetzt sage ich, das kann eigentlich mal lange weitergehen. Aber es ist doch erstaunlich zu sehen, auch dass zum Beispiel klassische, größere Medienhäuser auch Interesse an Zusammenarbeiten mit mir haben und ich oft da gar nicht angewiesen bin, an diesen klassischen Praktikumsvolontariatsweg zu gehen, sondern man eher über andere praktische Arbeiten mit diesen Medienhäusern dann zu einer Zusammenarbeit findet.
Deswegen fand ich deine Frage auch so nett, dass du halt nochmal sozusagen über den ganz klassischen Praktika-Weg nochmal reingehst, weil ich glaube, du hast da andere Möglichkeiten auf jeden Fall.
Und ich schließe das nicht aus, dass ich trotzdem, ich möchte ja auch weiterhin studieren. Das klingt immer wie eine schlechte Ausrede, aber tatsächlich, ich wollte immer studieren und ich kam einfach letzten Jahre nicht dazu.
Was würdest du dann studieren?
entweder halt im journalistischen Bereich, obwohl ich mir da unsicher bin. Natürlich, Journalismus ist ein Handwerk und da kann ich noch einiges lernen, aber durchaus ist ja auch sinnvoll, ein Studium zu wählen in einer Thematik, in der man überhaupt noch nicht so bewandert ist. Und
das Handwerk kann man ganz gut noch in den Betrieben selber oder halt
genau. einer Journalistin. Das hält mich auch lernen, sehr vom, also zum einen, dass ich sowieso schon in den Betrieben und ich selbst ja sehr viel arbeite, plus, dass mir einfach die Zeit fehlt, also führt dazu, dass ich gerade nicht Journalismus studiere, aber das will ich gar nicht ausschließen. Also ich sehe mich durchaus auch noch mal irgendwo ein richtiges Praktikum machen. Ich schließe nicht aus, dass ich auch mal in einem Unternehmen fest angestellt bin, dass ich gerade wirklich die Freiheit besitze, zu tun und zu lassen, was ich möchte und es läuft und es kommen weiterhin Anfragen, obwohl ich mich auch wie in diesem Podcast immer wieder auch kritisch über mich selbst äußere. Das finde ich selbst ein wenig verwunderlich, aber genieße es, solange es geht, und das ist definitiv ein Riesenprivileg und auf Twitter werde ich ja immer wieder sehr scharf kritisiert und angegriffen, auch eben für meinen sehr privilegierten Aktivismus und stimme aber diesen kritischen Stimmen auch zu, also in einer gewissen Form, weil du gerade auch von Aktivist gesprochen hast. Es ist schon, letztens hat eine Freundin gesagt, es ist schon eher so ein bisschen Champagner-Aktivismus. Und das
finde ich. Würdest du das selber so unterschreiben?
Ich setze mich schon immer mal wieder auch ein bisschen in die Scheiße. Ich habe auch schon Straßen blockiert und wurde auch schon von der Polizei abtransportiert und viel Dreck im aktivistischen Bereich mitgemacht. Aber wenn ich mir natürlich gerade auch im queer-aktivistischen Bereich andere AktivistInnen anschaue, gerade aus Ländern, in denen eben die gesetzliche Lage nicht auf dem Punkt ist, in dem sie hier in Deutschland ist, ist es für mich immer etwas anmaßend, mich da wirklich als Vorzeigeaktivisten hinzustellen. Ich denke eher, dass ich eine Art Brückenbauer bin zwischen klassischen AktivistInnen und eben auch Fachverbänden aber auch Medienhäusern, JournalistInnen, Menschen mit einer Reichweite, MultiplikatorInnen. Ich glaube, ich habe da überall ganz gute Kontakte, ich habe einen ganz guten Blick auf diese Themen und ich weiß, wie ich Menschen zusammenbringe oder wen ich auch als Referenz nutze für meine Themen. Aber ich würde mich weder als klassischen Journalisten noch Aktivisten bezeichnen. Wahrscheinlich irgendwas, wenn es so ein Dreieck gibt, Influencertum, Journalismus, Aktivismus, in der Mitte ist Farin Gruschka.
Irgendwas dazwischen, ja. Falls sich das tröstet, ich weiß ja, dass Farin Urlaub, Gitarrist von Die Ärzte, hat er auch mal in einem Interview gesagt, dass er eigentlich sein ganzes Leben lang immer dachte, ja, okay, das mit der Band ist schon cool und es ist auch cool, dass ich damit auch echt Geld verdiene gerade, aber irgendwann muss ich halt was Richtiges machen.
Hat er das in einem Interview bei dir gesagt beim 5. Konzert, als man dich endlich reingelassen hat?
leider nicht, ja, die wollten ja leider immer noch nicht mit mir reden.
Nee, ich habe mit dem Mann mit den tausend Kontakten, soll ich mal...
Wenn du da irgendwas hast, ja, also nein. Ich hab jetzt tatsächlich im Zuge dieser Rammstein-Nummer auch nochmal überlegt, sie nochmal anzufragen, weil sie leider so ein bisschen so dumm so rumgewitzelt haben, wo ich an sich das prinzipiell nicht schlimm fand, dass sie darüber Witze machen, weil die Ärzte, also ich glaube, wenn jemand über alles Witze machen darf, dann wahrscheinlich noch die Ärzte.
Ja.
Die Witze waren aber noch nicht sonderlich gut.
Ja, ich möchte auf diese Thematik eigentlich gar nicht so tief eingehen, aber ich fand es auch nicht wirklich lustig, aber weil du ja, glaube ich, ungerne Werbung für dich selbst machst, ich kann sagen, Paul Gebler hat ein wunderbares Buch über die Ärzte geschrieben.
Dankeschön.
Versucht irgendwen zu finden, der euch das schenkt oder ladet es euch illegal runter.
Es kostet auch nur 10 Euro.
Aber schenkt diesem Mann kein Geld.
Also ich meine, das sind also 10 Euro ist halt noch nicht mal mehr zwei Döner inzwischen. Das kann man, glaube ich, schräg man schon mal hin.
Aber auch die hat er nicht verdient. Zieht es euch irgendwo illegal, aber ist gut.
ihr kriegt es meinetwegen, kriegt ihr sogar noch eine Unterschrift, aber falsch. Ich unterschreibe dann mit einem falschen Namen.
Könnt ihr mal bei Instagram schreiben, dann kriegt ihr das auch für 8.
Oder verschreibt mich dann irgendwie. ich glaube, diese Sorge kennen viele Kreativschaffende, dass sie irgendwie denken, irgendwann kommt der Punkt, wo ich dann doch was Seriöses machen muss.
Und dann kommt er aber nie.
Er kommt dann aber glücklicherweise, im Idealfall kommt er dann wirklich einfach nie.
Aber ich weiß gar nicht, ob das glücklicherweise ist, weil, also ich sehe nämlich schon auch ein wenig immer, es ist toll, dass ich in der Öffentlichkeit erfolgreich bin und dass ich angesehen bin. Gestern war ich auf dem CSD-Empfang vom Familienministerium und haben mir auch ganz viele Menschen von gewissen Verbänden, Fachverbänden die Hände geschüttelt und sich bedankt für meine tolle Arbeit. Ich dachte mir, nein, ihr macht diese Arbeit seit Jahrzehnten. Ich habe mich bei euch zu bedanken. Und das ist ja irgendwo.
Aber das sind halt auch toll. Das sind halt auch Grüne, weißt du? Das ist halt auch was anderes.
Auch zum Teil. Nein, aber worauf ich hinaus will, manchmal wird mir das alles ein bisschen viel. Und tatsächlich, mein bester Freund arbeitet in einer Spedition. Der hat wirklich noch was gelernt und der sorgt wirklich dafür, dass hier die Container von A nach B geschoben werden und dass so privilegierte Berliner Friedrichshainer Affen wie wir beide dann hier in den Bioladen gehen können und da irgendwie die viel zu teure Gurke für 5.000 Euro kaufen. Dafür sorgt er, dass sie da hingeliefert wird. Er hat auch immer, erzählt immer wieder von Scheiße auf der Arbeit. Ich glaube, da können alle ein Liedchen von singen, aber doch finde ich es ganz toll, dass er auch diese festen Strukturen hat. Und ich merke auch im grundsätzlichen geht es ihm ganz gut damit.
Voll. Dieses Gefühl, gebraucht zu werden, ne? Dieses Gefühl, ich mache eine sinnvolle Tätigkeit, die vielleicht ein bisschen dröge ist, aber sie muss halt gemacht werden, weil ansonsten steht die Hafermilch halt dann nicht im Laden und Fabian Grischka jammert, weil
ich habe meine Hafermilch.
Die haben hier gar nichts Veganes im Laden.
Ja, und wir beide wiederum, wir beide müssen uns in irgendeiner Form unsere eigene Relevanz immer wieder schaffen.
Ja,
und das fällt mir dann doch an einem schlechten Abend auf die Füße und ich denke mir, ja, scheiße, hättest du doch mal einen anderen Weg eingeschlagen. Also, dass ich irgendwann vielleicht sogar auch in einer Spedition arbeite, will ich gar nicht ausschließen.
Es ist nicht, ich habe ganz früh ganz viel gekellnert, so als ich ja noch so Schauspielformen gemacht habe. Und so rückblickend merke ich dann doch, das ist schon ein cooler Job eigentlich, so, weil man ist halt ständig mit Leuten irgendwie am Start. Ich habe Gastro schon gern gemacht und ich könnte von 2 Tage Arbeit, würde ich halt wirklich auch, sag mal, signifikant genug verdienen, dass ich irgendwie so meine laufenden Kosten irgendwie decken könnte, würde ich sofort machen.
Ja.
Also 2 Tage die Woche irgendwo kellnern, wenn ich halt weiß, dafür ist Miete und Krankenversicherung alles auch getilgt.
Ja, aber ist es nicht. Nee.
Ne, ist es halt nicht. Dann müsstest du halt eben halt 4-5 Tage die Woche arbeiten, um halt dann ein bisschen mehr zu verdienen als wir Hartz IV oder sowas.
Aber also kannst du das verstehen und dann darfst du mit deinen Fragen weitermachen. Aber kennst du das, wenn du, du sitzt vor deinem Computer, du hast noch irgendwie 2 Artikel, die du fertig machen musst, und musst noch irgendwas recherchieren, aber sitzt da, schaust aus dem Fenster und denkst dir eigentlich, was mache ich hier?
Ja, ja.
Was ist auch eigentlich wurscht, ob ich das jetzt abgebe oder nicht, ist doch...
Ja, ich hab eher manchmal diesen... Nee, das ist halt der Vorteil, dass ich halt frei bin, also dass ich halt freier Journalist bin, dass ich halt eigentlich ganz selten jetzt irgendwie ein Thema bearbeite, was mich wirklich nicht interessiert,
nicht
wo ich
möchte,
denke so, ach komm, was soll das? Also was schon wirklich manchmal schwierig ist, wenn du in irgendeiner Redaktion halt sitzt und dann musst du auf irgendeine blöde Konferenz fahren, auf irgendeine dumme PK und du weißt halt, das interessiert dir wirklich keinen Schwanz, was ich jetzt hier gerade hier aufschreibe. Das kann manchmal nerven, aber doch prinzipiell, deswegen wollte ich auch so diese Freiberuflichkeit auch so gerne machen.
Ja.
Nur weil die Zeit auch schon so fortschreitet und du auch schon... jetzt wir aber auch schon das Thema Politik jetzt zumindest schon anreißen. Queere Themen, ich merke halt immer, dass ich so als in Berlin aufgewachsen einfach nicht sonderlich repräsentativ bin, zumindest in dem Punkt eine Ahnung zu haben, wie die Situation einfach im Land ist. Also ich gehe natürlich immer so ein bisschen naiv von aus, Deutschland ist so wie Berlin und dann merke ich halt so, nee, ist gar nicht. Alle ziehen halt nach Berlin, damit sie hier ihre Ruhe haben.
Und ihre Hafermilch.
Und ihre Hafermilch und ihre blaue Haarfarbe, auch nicht vergessen. Umso mehr ist es natürlich dann aber auch schnell ein Problem, gerade wenn jetzt PolitikerInnen, ich sag mal, LGBTQI-Themen spielen, wo ich aber nicht so richtig sicher bin, ob sie das auch so wirklich sehen. Und du hast dich ja zum Beispiel jetzt auch dem aktuellen Senat als Queer-Beauftragten angeboten. Hättest möglicherweise auch dazu für sorgen können, dass du ganz schnell Bauchschmerzen kriegst, dass du dich für diesen Laden dann da
präsentierst. Ich habe ja bei der Frage, die sich hier anbahnt, habe ich schon Bauchschmerzen.
Ich hab den Themenkomplex ja auch schon vor einer Stunde angekündigt.
Seitdem. Da
müssen wir jetzt durch.
Ja, vielleicht um das für die Menschen, die mich wirklich überhaupt nicht kennen, die noch nie was von mir gesehen und gehört haben, mal kurz zu erklären. Ich möchte das nämlich auch nicht so hier stehen lassen, so wie die Aussage, dass ich der einzige Gen Zer bin, der den Tatort guckt. es gab, das war kein Gerücht, es sickerte durch aus den Koalitionsverhandlungen des neuen Berliner Koalitionsvertrages, dass die Stelle eines Queerbeauftragten für Berlin oder einer Queerbeauftragten geschaffen wird. Und kurz bevor auch dieser gesamte Koalitionsvertrag vorgestellt wurde, das habe ich, glaube ich, an einem Samstag morgens beim Frühstück gelesen und dachte, das ist ja gut. Also ich war von der Nachrichtenmeldung erstmal positiv überrascht und kam auf die wirklich bescheuerte Idee, ich könnte ja scherzhaft so ein Bewerbungsvideo machen. Nicht mal ein Bewerbungsvideo, eigentlich schon so eine Amtsantrittssprache. So das, weiß ich nicht, was so der Kanzler auch immer so zum Neujahrs, die Neujahrsansprache macht.
Das hatte so einen Loriot-Charakter auf jeden Fall.
Ja,
das ist ja wirklich auch sehr den Politiker raushängen lassen, sag ich mal.
Sehr, sehr sarkastisch, mit einem zwinkernden Auge nach dem Motto, hier bin ich, keine Sorge, hab gehört, ihr braucht einen Queerbeauftragten, alles klar, ich mach das. Zack, Katze ist im Sack. Problem war, ich glaube, ich habe das einen Ticken zu gut produziert und rübergebracht, sodass Menschen anfingen, mir zu gratulieren. Ich habe auch von sehr engen Freunden Nachrichten bekommen. Mensch, ich habe immer an dich geglaubt. Wir haben alle gesagt, aus dem wird mal was. Queerbeauftragter von Berlin. Das hätten wir nie gedacht, aber Glückwunsch. Und ich dachte dann auch anfangs, die springen auch auf den Zug mit auf, die meinen scherzhaft. Aber es haben mir leider zu viele Menschen geglaubt. Und die es verstanden haben, die gemerkt haben, das ist vermutlich gar nicht mal so ernst gemeint. Die haben dann trotzdem geschrieben, lustiger Scherz, aber tatsächlich wäre das auch gar nicht schlecht, wenn mal jemand hier aus der Community dieses Amt ausübt und nicht einfach irgendjemand, möchte ja nicht sagen, dass es keine kompetenten Persönlichkeiten in diesen Parteien gibt.
Aber zum Beispiel mit Sven Lehmann haben wir einen sehr fitten Heißt das Sven Lehmann? Nee, nicht Sven.
Jens Lehmann. Nein, Jens Lehmann. Nein, Sven Lehmann heißt er. Jens Lehmann ist der Torwart. Jens Lehmann ist der Torwart, der irgendwie dieses Carport da vom Nachbarn abgesägt hat. Und der immer sagt, dass er noch Kontakt zu Angela Merkel hat. Und dann muss er in der Doku die anrufen und dann geht sie nicht ran.
Ja, ja. Und der sich ja auch noch über Dennis Aogo lustig gemacht hat. Das ja, zusammen mit Boris Palmer. Die Worte, die da gefallen sind, wollen wir hier nicht
nein, 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 aber das ist Jens Lehmann und Sven Lehmann ist der erste Queerbeauftragte der Bundesregierung. Ja, ja. Und tatsächlich...
Dann gibt es auch noch Frank Lehmann von Sven Regners Herr Lehmann, der Roman.
Ach ja, ach ja. Naja, wir haben einen Queerbeauftragten auf Bundesebene. Ich würde auch sagen, dass der nicht falsch besetzt ist, dieser Posten. Genau, aber dann haben ganz viele Menschen halt eben auch gesagt, ja, so scherzhaft das gemeint ist, es hat ja irgendwo auch einen ernsthaften Kern. Also eine vor allem junge, queere Community in Berlin möchte, dass dieses Amt gut besetzt wird und sieht die Wichtigkeit aber dieses Amtes.
Es war schon eher so eine spontane Quatschidee.
Genau,
im Tagesspiegel auch ein Interview gegeben.
Ja, pass auf, weil dann wurde eine Petition gestartet. Dann kam nämlich kamen die Leute von Init auf mich zu und haben gesagt, ist ja super geil, geht ja total viral, gerade dein Video, wollen wir nicht wirklich mal eine Petition starten, wo wir dazu aufrufen, dass du das wirklich machst. Und dann habe ich auch denen am Telefon gesagt, Leute, das war ein Scherz. Und die so, ja, wissen wir. Aber zumindest, dass auch ein Kai Wegner sieht, hier gibt es ein Interesse einer jungen, queeren Generation, die möchten, dass dieses Amt gut besetzt wird. Und so ist diese Petition entstanden. Ich glaube, die hat mittlerweile knapp über 3000 Unterschriften. Das ist viel zu viel für so eine Quatschpetition. Und dann hat der Tagesspiegel mir auch noch angeschrieben und
wollte ein Interview. Du hast Inga Hoffmann Interview gegeben und hast gesagt, so wie ich mich kenne, werde ich nach spätestens 2 Wochen sowieso keine Lust mehr haben. Und dann würde ich den Weg freimachen für eine noch bessere Kandidatin. Aber idealerweise nicht männlich und nicht weiß.
Richtig. Weil da bekam ich natürlich dann auch sehr viel Kritik. Also diese ganze scherzhafte Kampagne wurde ja, wie gesagt, zu ernst genommen. Und dann habe ich ganz lange Nachrichten bekommen. Hast schon recht. Das sollte definitiv eine jüngere, queere Persönlichkeit sein, aber findest du nicht auch, dass du halt als weißer Cis-Mann dann möglicherweise eine Fehlbesetzung bist, wo ich dachte, ja, aber ich mach's doch auch nicht. Ich werd's doch nicht. Und deswegen habe ich in dem Interview auch zum einen nochmal gesagt, ich weiß, ich kenne mich. Ich werde nach 2 Wochen, es ist eine sehr bürokratische Arbeit, es ist sehr viel ankündigen, also du musst immer wieder vor die Presse treten, du vertrittst ja auch, gut, man weiß bis heute gar nicht, was dieses Amt genau ausführen wird, aber
das wird höchstwahrscheinlich
vertrittst du ja die Landesregierung gegenüber der Bevölkerung. Will ich das wirklich tun? Will ich den ganzen Tag nicht durch irgendwelche...
Hast du Kai Wegner schon mal kennengelernt persönlich? Hast du schon mit ihm schon mal gesprochen?
Möglicherweise, wenn dieser Podcast erscheint, könnte es sein, dass ich auf einem großen Sommerfest zu Gast war, auf dem auch Kai Wegner... Ich hab Kai Wegner sowieso die letzten Wochen immer wieder getroffen, auf diesen großen Berlin-Events, wo ja man nur hingeht, um gesehen zu werden und andere zu sehen.
Wie fandest du ihn so?
Sieht top aus. Nee, ich habe mit ihm kein Wort.
Ihn süß. Das ist doch schön.
Das ist leider nicht,
bevor wir jetzt hier nicht mein Typ. Das sind absolut wilde Gerüchte, die jetzt hier gestreut. Grischka hat ein Verhältnis mit dem regierenden Bürgermeister.
Also furchtbar, es reicht ja für Tag 24 reicht's ja. Ich habe mit ihm noch kein Wort gewechselt und ich finde es auch ein wenig frech, muss ich ehrlich gestehen. Diese Petition hat immerhin über 3000 Unterschriften. Ja. Ich habe Kai Wegner eine Zeit lang fast täglich in meiner Story markiert. Okay. Es steht bis heute auf gelesen. Also er hat's gesehen und gelesen, aber es kam nie eine Rückmeldung. Vielleicht kann ich es ihm auch nicht verübeln, weil man möglicherweise doch viel zu tun hat, wenn man auf einmal regierender Bürgermeister von Berlin wird. Könnte sein. Find's aber schade, dass nicht mindestens mal einer aus seinem Büro sich gemeldet hat, zumindest mit einer Absage. Hallo Fabian, haben wir gesehen, wird nix, schönen Tag.
Ich frage mich halt so, wie offen halt so ein Wegner ist. Glaubst du, so ein Wegner hat schon mal besoffen mit einem Mann rumgemacht im Club?
Ich hoffe es. Ich glaube, dass die besoffenen Erfahrungen heterosexueller Cis-Männer ein Grund dafür sind, dass die queere Bewegung in Deutschland einiges erreichen konnte.
Ich habe auch diese Erfahrung halt dann auch gebraucht, um für mich zu sagen, okay, dann bin ich aber anscheinend wirklich nicht schwul, weil da habe ich einfach jetzt nicht sonderlich viel gemerkt oder hat sich jetzt aber nichts in mir geregt.
Es gibt ja dieses schöne Prinzip der Respektabilität, also dass eine dominante Gruppe die Interessen einer marginalisierten Gruppe versteht im Zusammenhang durch eben Zusammenhänge, die dargestellt werden. Also bei queeren Menschen, bei der Ehe für alle war das so, dass wir versucht haben zu zeigen, ein Mann, der auch einen anderen Mann heiratet, kann genauso spießig sein wie eine Frau, die einen Mann heiratet. Die wollen auch ein Reihenhaus und ein Auto und einen Hund und auch Kinder. Das sind genauso die gleichen spießigen Familien, wie ihr sie habt. Und da haben dann auf einmal Heterosexuelle verstanden, ja stimmt, Liebe ist Liebe, sollen sie doch auch heiraten.
Oh, ich habe vor allem, also, man darf man nicht vergessen, dass es ja auch innerhalb dieser queeren Bewegung ja sehr wohl auch Ausgrenzung gibt. Ne? Also ich meine, wir leben jetzt die ganze TERFs-Debatte ja sowieso, die kommt ja dann auch eher aus einer dezidiert feministischen Ecke.
Ja.
Ich bin unfassbar frauenfeindliche Schwule. Also ja. Wahnsinnig, also auch da gibt es ja eine krasse Macker-Szene, die dann eine sehr harte Männlichkeit ja dann wiederum fährt. Also das halt so ein bisschen umdreht halt, naja, wir sind schwul, wir sind trotzdem richtig harte Kerle.
Und ja, und um auf Kai Wegner, den harten Kerl, nochmal zurückzukommen. Ich habe ein bisschen die Hoffnung, dass er vielleicht mal, ich glaube, er geht nicht mehr wild feiern. Kann ich mir nicht vorstellen, aber dass er in jungen Jahren feiern war und möglicherweise auch mal, vielleicht auch nur ganz aus Versehen oder im Rausch, im Suff, mit einem Mann rumgemacht hat und das vielleicht die Erfahrung war, die ihm gezeigt hat, die sind ja auch so wie ich. Die wollen ja auch nur Spaß haben und mal ein bisschen hier rumknutschen.
Dann, ja, vielleicht wäre er ein bisschen cooler geworden, wenn man ein paar Mal häufiger ans Schmutz mitgekommen wäre.
Ich glaube, ich muss ihn küssen.
Ja,
ich sollte ihn, wenn dieser Podcast erschienen ist, google doch einfach mal Fabian Grischka, Kai Wegner, vielleicht gibt's da schon was.
Na, vor allem, ich meine, vielleicht in einer, wenn du wirklich jetzt auf Sommerfest kommen solltest, das wäre eine super Gelegenheit, weil der Alkohol ist da mal sehr gut und sehr und gratis. Also da kannst du ihn einfach abfüllen und dann
klar, aber ich finde das mag ich ja nicht. Also da distanziere ich mich davon auf, aber so ein Bussi auf die Wange. Und dann gehe ich.
Wundervoll. Ja, ne, doch, das fände ich schön. Mit Liebe begegnen.
Ja, sind wir aber vom Kern abgekommen, und das vielleicht auch nochmal auf den Punkt bringen.
Genau dahin gekommen, wo ich hin wollte.
Ach so, dann können wir auch da weitermachen. Ich wollte nur sagen, ich wollte eigentlich nie wirklich Queerbeauftragter von Berlin werden. Und es würde mir, glaube ich, noch mehr Bauchschmerzen, bereitet mir jetzt schon Bauchschmerzen, darüber zu sprechen, aber es würde mir vermutlich noch mehr Bauchschmerzen bereiten, wenn ich dieses Amt wirklich ausführen würde. Auf der anderen Seite, natürlich ist es, glaube ich, auch sehr feige, sich solchen Herausforderungen sofort zu entziehen. Also als ich ein junger, kleiner, rebellischer 15-Jähriger war, aufmüpfig, Punkmusik, Karl Marx, ich wow. War genau das, was wir alle irgendwann vielleicht auch mal waren. Da hätte ich natürlich sofort gesagt, auf gar keinen Fall werde ich irgendeinen Beauftragter unter einem CDU-Mann oder in einem CDU-geführten Haus. Aber auf der anderen Seite, wenn man es auch nicht zumindest versucht, also was wäre denn die Alternative, wenn wir da jetzt einen Queerbeauftragten haben, der überhaupt nicht für einen Wandel steht? Yeah. Also dann haben wir sofort verloren. Ich glaube, auch da muss man immer mal wieder über seinen eigenen Schatten springen und durchaus, wenn dieser Mann wirklich mich als Queerbeauftragter nominieren würde, würde ich darüber nachdenken. Auch wenn ich weiß, da kommt ein ganz, 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 ganz harter Job auf mich zu und das werden sehr, sehr zähe Jahre. Aber es ist meiner Meinung nach noch schlimmer, sich sofort dieser Verantwortung zu entziehen, weil das öffnet eben die Türen für, ja, weiß nicht, eine andere, eher konservativere queere Person.
Ich fände es halt sehr spannend, wenn es dann mal wirklich so einen Kulturwandel auch in der Politik gäbe, dass man auch mal intern ganz offen Dinge kritisieren kann. Ja. Also jetzt habe ich sehr häufig halt das Gefühl, das sehe ich jetzt auch gerade wieder bei den Grünen und das sehe ich nämlich auch sehr übel, dass sie jetzt diese GESA-Debatte einfach auch jetzt irgendwie aussitzen wollen.
Ja.
Dass ja immer wieder dieses, also ich weiß nicht, ob es ein Parteiending ist oder ein Mediending, aber soweit dann wirklich Kritik mal geäußert wird, auch intern, auch mal harte Kritik ist sofort, oh mein Gott, ganz, ganz, ganz schlimm. Wo ich sage, nee, das ist doch einfach, gehört da einfach dazu. Also was soll denn immer diese demonstrierte Einigkeit, die ich den Parteien eigentlich nie abkaufe, weil ich kenne es natürlich auch so ein bisschen als Journalist noch mal ein bisschen besser und ich weiß ja, was dann intern da los ist.
Ja, ja.
Und halt dann ist halt die Debatte vorbei und dann treten alle vor die Presse und sagen, wir haben uns alle super lieb und es war alles total toll. Und ich weiß, das stimmt einfach nicht.
Ja,
das war nicht richtig. So, ihr habt euch übelst gezofft da gerade drin. Jetzt kommuniziert es doch bitte einfach mal so.
Ich kann gar nicht einschätzen, was bei der CDU in Berlin so intern los ist. Ich kann
das kann ich ehrlich gesagt auch nicht einschätzen.
Was bei mir los ist und in der Hoffnung, dass auch vielleicht Kai Wegner oder sein Büro zufällig gerade diese Stelle dieses Podcasts hört und jetzt sage ich etwas, was ich glaube ich mit 15 Jahren niemals gesagt hätte und mein 15-jähriges Ich schaut mich gerade böse an, aber ich wäre durchaus bereit, auch mit einer Partei wie der CDU zumindest auch auf Berlin-Ebene zu kooperieren. Ich glaube auch in Anbetracht der nächsten, jetzt gehen wir wieder auf Bundesebene, Bundestagswahl, aber auch Europawahl, ist es wichtig, dass vor allem alle demokratischen Parteien in irgendeiner Form zusammenhalten und sich vielleicht ein wenig darauf besinnen können, dass wir alle für gewisse demokratische Grundprinzipien einstehen. Vor allem in Anblick der Umfragewerte einer anderen Partei. Mhm. Und gerade in diesen schwierigen Zeiten, ja, schwere Zeiten erfordern schwere Maßnahmen, würde ich auch mit Kai Wegner als Queerbeauftragter zusammenarbeiten. Okay. Meine E-Mail-Adresse lautet.
Wir wollen hoffen, dass erst natürlich Kai Wegner diesen Podcast jetzt auch hört. Und natürlich wollen wir auch hoffen, dass er sich nicht noch weiter radikalisiert oder insbesondere auch die anderen harten Männer seiner Partei sich nicht noch weiter aus dem Fenster lehnen.
Also schauen jetzt wir mal, was wird.
Die Ansagen von Friedrich Merz fand ich dann doch schon relativ gruselig. Weil wir sind jetzt schon fast schon bei einer Stunde. Ich will zumindest noch einmal abschließend zumindest noch mal nochmal Funk als großes Oberthema nochmal aufwerfen. Hat jetzt auch gerade wieder kleinen Stress bekommen. Ich glaube, es gab ein Video von die da oben, was so, zumindest im Clickbait, sagen wir, sich ein bisschen einfach gemacht hat. So CDU, FDP dann einfach als rechts, CDU, FDP einfach dann als rechts zusammen mit der AfD zu brandmarken.
Ja.
Gibt immer wieder sehr viel Kritik, weil ich sag mal, queere Themen zum Beispiel finden bei Funk sehr, sehr viel statt. Mhm. Und dann gibt es aber eben halt auch viel Kritik, unter anderem ja auch von mir oder von Leuten wie Wolfgang M. Schmidt oder Ole Nümer, die halt sagen, was zum Beispiel extrem zu kurz kommt, sind so wirtschaftliche Zusammenhänge.
Ja.
Und das Fiese ist, das hatten wir auch schon im Vorgespräch ja geklärt, das bringt ja dann immer mich oder halt die Kritiker in diese blöde Situation, dass wir dann letztendlich sagen, oh, es ist diese queeren Themen sind alle viel zu viel, das sollen wir alles gar nicht, lass doch mal harte Wirtschaftsfakten machen.
Ja.
Und das sagen wir ja nicht. Na? Die Kritik ist ja nicht... queere Themen sind langweilig und das brauchen wir alles nicht, sondern queere Themen sind super wichtig und das ist, ich würde auch sagen, das ist eine riesen Errungenschaft, dass das jetzt einfach auch ein Geschäftsmodell jetzt auch ist. Also das halt eben auch wirklich Firmen halt erkennen, wenn wir uns da nicht so verhalten, dann verlieren wir wirklich einfach Umsatz. Das ist ja ein riesen gesellschaftlicher Wandel, der ja auch da stattgefunden hat. Und gleichzeitig merke ich aber auch, dass das halt eben, dass man ja auch gerade viele Ungleichheits- und Ausgrenzungsproblematiken ja auch nicht nur damit erklären kann. Also es gibt natürlich nochmal einfach ökonomische Ungleichheiten.
Ja.
Warum findet das bei Funk so wenig statt? Hast du da irgendeine Erklärung für?
Ich muss sagen, grundsätzlich teile ich tatsächlich deine Einschätzung. Ich fand das ganz gut. Habe Kerkeling hat mal zu einem anderen Thema, weil er hatte mal gesagt, natürlich sehe ich das auch so, aber ich bin ja nicht so blöd und sage das öffentlich. So.
Ja.
Und natürlich ja, würde ich klar. Funk niemals dafür kritisieren, dass die so viel zu queeren Thematiken posten. Im Endeffekt tue ich das ja auch. Und sehe auch.
Du bist ja auch Teil von Funk, ne?
Nee, nicht wirklich. Ich werde, also auf Twitter, der ÖRR-Blog schreibt das immer wieder, aber aktuell gibt es kein Format, in dem ich auftauche bei Funk. Es gibt keinen Vertrag.
Wirst du damit assoziiert zumindest, ne?
Ich habe mal ein Nachhaltigkeitsformat von Funk moderiert. Ozon hieß das. Da war ich von Beginn bis Ende mit dabei und ich war zu Gast in vielen Formaten und ich habe auch bei Funk schon im Hintergrund ein wenig gearbeitet und konzipiert, aber ich bin weder frei noch fest noch irgendwie gerade angestellt für Funk. Deswegen kann ich, glaube ich, auch ganz, ganz frei von außen betrachtet da jetzt mal drüber sprechen. Ich teile die Einschätzung, vor allem eben was auch den wirtschaftlichen Bereich angeht, weil machen wir uns nichts vor, Menschenrechtsthemen, aber auch eben die queere Thematik hängt natürlich auch ganz stark mit wirtschaftlichen Aspekten zusammen. Und das ist ein Punkt, den ich immer wieder versuche auch hervorzubringen. Also auch wenn man sich im Pride Month anschaut, warum schwenken da Unternehmen gerade so eine Flagge oder warum tun sie es jetzt eben nicht mehr? Gibt ja einen riesigen Rückgang, vor allem in den USA, dass Unternehmen sagen, nee, wir hängen hier keine Regenbogenflagge mehr ins Fenster. Erst kürzlich hatte Starbucks dann einen Riesenskandal, weil sie angeblich Mitarbeitende aufgefordert haben, die Pride-Dekoration wieder abzuhängen. Starbucks dementiert das, aber es gibt zu viele Berichte, die alle in die gleiche Richtung gehen.
Dieses Franchise-Phänomen dann auch immer, ne?
Ja,
wenn eine
Filiale
das sagt, heißt das doch nicht, dass wir das alles gemacht
haben. Aber es gab auch jetzt mehrere Filialleiter, die sich da schon ausgesprochen haben. Naja, worauf ich hinaus will, ist, dass wir vor allem in den Entwicklungen queerer Rechte immer einen wirtschaftlichen Faktor mit einberechnen müssen. Auch was zum Beispiel die Finanzierung von queerfeindlichen Kampagnen angeht. Wir haben eine riesen Anti-Gender- und queerfeindliche Bewegung in Europa. Es gibt die Agenda Europe, die finanziert wird von wohlhabenden Menschen aus Mexiko, aus den USA. Zwei russische Oligarchen pumpen da super viel Geld in die EU, aber auch wohlhabende Österreicher und Briten und natürlich Deutsche. Ein globales Netzwerk, was sich da seit über 10 Jahren zusammenschließt, mit einem Milliardenbudget im Hintergrund. Auch da muss man mal beleuchten, wo kommt dieses Geld eigentlich her? Welche Familien sitzen da und warum haben die ein Interesse, zum Beispiel Demokratien ins Wanken zu bringen, politische Systeme zu destabilisieren und wie leiden am Ende eben auch queere Menschen darunter, dass zum Beispiel Transmenschen seit 2 Jahren komplett in die Schussbahn geraten von rechts. Das ist nicht zufällig, das liegt nicht daran, weil es so viele Transmenschen gibt. Es gibt sehr, sehr wenig Transmenschen. Es ist eine der größten, die größte Minderheit, ist auch lustig, ne? Aber
eine der größten Minderheiten.
Ja, die kleinste Gruppe, eine der kleinsten Gruppen in dieser Gesellschaft. Und doch ist das Wort trans auf Twitter so weit verbreitet wie kaum ein anderes Wort. Und da mal tiefer einzutauchen, wie konnte es dazu kommen? Warum stört sich zum Beispiel auch ein Autokrat oder ein Wladimir Putin mit Transmenschen? Haben diese Menschen wirklich Probleme damit? Ist das naturgegeben, dass man queerfeindlich ist? Ist es nicht, Spoiler. Sondern was sind die eigentlichen Interessen? Und das sind häufig natürlich auch, also das sind Machtinteressen, das sind aber auch auch wirtschaftliche Interessen. Und diese beiden Interessen hängen auch oft stark miteinander zusammen. Und ich glaube, es würde auch Funk gut tun, da drücke ich mich jetzt ganz vorsichtig aus, wenn man mal zumindest in Anbetracht zieht, nicht den fünften Post über Selbstliebe abzusetzen, was ja ein wichtiges Themengebiet ist, und da haben wir auch Funkformate, das ist ja gut, aber auch mal ein bisschen tiefer in die Materie zu gehen und solche globalen wirtschaftlichen Zusammenhänge auch in Bezug auf Menschenrechte zu thematisieren. Da muss man ein bisschen mehr recherchieren, das ist kein einfaches Thema und ja, da kann man auch schnell mal sehr stark kritisiert werden, aber das ist ja das Tolle, Funk kann ja auch Externe engagieren und ich kenne genügend Menschen, die sofort sagen würden, machen wir auch für ein Appel und ein Ei, brauchen wir gar nicht viel Kohle. Das ist ein wichtiges Thema, da berichten wir seit Jahren schon drüber. Können wir gerne auch für Funk aufbereiten.
Ja, es ist halt deshalb so schade, weil Funk ja dazu auch nochmal sehr knallhart danach sich orientiert, was wird gut geklickt, was war Erfolg, was war erfolgreich, was ist nicht erfolgreich.
Ja.
Und ich halte das für zumindest sehr einfach zu denken, ein nicht gut geklicktes Format oder ein Format, was sich vielleicht auch nicht mehr steigert. Ne? Man hat vielleicht jetzt einfach so das abgeschöpft, was es da zu holen gibt, dass halt dann klar ist, dann muss das Format jetzt irgendwann sterben. Ich träume ja zum Beispiel immer halt davon. Ich bin ja
so war das mit unserem Nachhaltigkeitsformat übrigens. Ja, wir haben die KPIs nicht erreicht in der vierten Staffel. Und das war das damals einzige wirkliche Klima- und Umweltschutzformat. Ja. Und das wurde dann eingestampft, weil ich glaube 4000 Follower fehlten.
Ja, das ist halt so. Ja. Ich meine, ich bin jetzt nicht dafür, dass man jetzt jedes Format zwangsläufig immer weiterlaufen lassen muss, aber es verkennt ja eigentlich halt das, wofür der öffentlich-rechtliche Rundfunk da ist, nämlich halt nicht für Marktinteressen. Ja. Also öffentlich-rechtlicher Rundfunk soll sich ja gerade eben nicht daran orientieren, was ist gerade en vogue und was wird jetzt gerade geklickt, sondern halt, was finden wir wichtig? Ja. Und ich würde zum Beispiel, ich möchte eigentlich schon seit Monaten, seit Jahren ein Musikformat gerne mal für Funk auch machen. Also wirklich ein Format, wo klar ist, wir erklären jetzt Musik und zwar wirklich im Detail. Wir gehen jetzt hier in die Theorie rein. Das heißt, wir haben wahrscheinlich eine winzig kleine Zielgruppe, die sich dafür überhaupt richtig interessiert oder die
das
dann nachvollziehen
kann. Aber das gab es ja auch. Es gab ja mal Bongo Boulevard von
Marty Fischer.
Ja. Also, aber was auch ja in so eine Richtung ging. Genau. Und gibt's
ja, aber Marty Fischer macht halt hat dann irgendwann auch gesagt, ja, nee, gar keinen Bock mehr da drauf, weil ich muss ständig mit 50 Funkleuten mich absprechen, ob ich das auch so machen darf und so weiter. Dazu wurde es wohl auch, hat er mal zumindest gesagt, auch nicht so super gut bezahlt. Mhm. Also er ist einfach schlauer dran, wenn er es selber macht. Ja. Letztendlich bist du, glaube ich, ja auch ein bisschen zum ähnlichen Ergebnis gekommen. Auch und du machst es jetzt halt lieber selbst.
Wolfgang M. Schmidt, ohne dass ich ihn persönlich kenne, würde ich vielleicht auch fast schon behaupten, dass da gar nicht mal auch gerade, was die monetäre Seite angeht, das Interesse so groß ist, sich jetzt da einem Funkformat anzuschließen.
Nee, das ist ja genau das Ding. Die kommen ja alle ohne sehr viel besser klar,
genau,
eigentlich, ne? Wenn sie es einfach über den privaten Markt laufen lassen.
Ja, das ist tragisch und vor allem für mich ist das so furchtbar, weil ich da auch so eine sehr große Diskrepanz merke zwischen, ich bin der Erste, der auf die Straße geht, um den öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu verteidigen.
Jederzeit.
Das steht außer Frage, das ist wichtig, das brauchen wir und ich versuche auch immer mehr jungen Menschen wieder klarzumachen, wie wichtig das ist und wie es eben laufen kann, wenn du das nicht hast in einem Land. Und auf der anderen Seite verteidige ich da einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der im Angebot her mir ja überhaupt nicht gefällt. Und das finde ich immer so schade, die Sendungen, die wirklich große Themen aufgreifen, die auch viel von jungen Menschen geguckt werden, das sind oft gar keine Funksendungen. Mhm. Das sind eher die klassischeren Beiträge, die dann in der Mediathek laufen, die gar nicht in den Funkkosmos fallen, die aber eben auch, dass da noch nicht mal irgendwie der Gedanke kam, ist ja merkwürdig, wenn wir auf Teufel komm raus versuchen, hier ein Format für junge Kids irgendwie ins Leben zu rufen, dann folgen uns da gar nicht so viele. Aber eine Sendung wie das ZDF-Magazin oder auch eine Heute-Show, da schauen ja auch richtig viele junge Menschen. Und dass man da nicht, oder auch so ein, ich bin auch großer Fan von TTT.
TTT sind Temperamente?
Genau. Dass man so
Monitor,
ein...
Auch, das ist mal eine tolle Monitor, Sendung.
Solche Sendungskonzepte versucht man so ein bisschen zu verjüngen, zu adaptieren für eine jüngere Zielgruppe und erkennt, ja, junge Menschen sind auch an Identitätsthemen total interessiert, keine Frage, aber braucht es wirklich das fünfte Funkformat dazu? Ja. Oder können wir da nicht mal den Rahmen so ein bisschen weiter.
Zumal sie ja auch, also wenn ich daran denke, als ich Abi gemacht habe vor 10 Jahren, da gab es diese ganzen Formate einfach doch gar nicht. So, da gab es halt wirklich halt noch, da gab es halt für junge Leute bei YouTube White Titty, so das war's. Und von den Öffentlich-Rechtlichen gab es da einfach gar nichts. Also da ist ja irre viel passiert. Jetzt wäre sozusagen, hoffe ich halt immer so der nächste Schritt, dass man sich von diesen, wir müssen auf Teufel komm raus, irgendwie nur bekannt werden, sich jetzt so ein bisschen löst. Aber wir werden mal gucken, wenn sich das entwickelt.
Also es hört ja anscheinend Kai Wegner, hört ja diesen Podcast, aber vermutlich hört auch die gesamte Funkzentrale da beim ZDF in Mainz gerade diesen Podcast oder auch nur eine Person. Wenn ihr das hört, schreibt doch mal Paul und mir und Wolfgang M. Schmidt, der ist auch mit dabei.
Der hat auch ein sehr tolles Buch über Influencer geschrieben.
Richtig. Wir wären bereit, euch kostenlos.
Nein, Fabian, wir wären sicher nicht kostenlos.
Komplette Staffel.
Ich möchte das richtig fette Geld von der Öffis haben. Alles.
Aber wir wären bereit, ein Wirtschaftsformat mit hier auf den Weg zu bringen, was nicht erfolgreich sein wird. Könnt ihr nach einem Monat wieder einstellen.
Was sich ganz klar um Ungleichheit kümmert. Also ja. Armut als politisches Konzept, um auch Druck zu haben, Leute zur Arbeit zu zwingen.
Wir haben nicht mehr die Zeit, glaube ich, darüber zu sprechen. Aber ganz kurz, es gab ja auch diesen Post von Funk, du erinnerst dich, mit dem Armutszitat.
Wundervoll,
Wie ging es nochmal? Das ist normal.
Das ist normal und niemand kann was dafür. Es ist auch noch so fies, weil das war gar nicht böse gemeint. So die Person, die es ja selber initiiert hat, meint ja halt damit jetzt halt nicht, redet niemals über Armut, sondern hört auf, mich jetzt an Weihnachten damit zu nerven, dass ich wenig Geld habe, das weiß ich. Ne?
So, aber dass das so hochgekocht ist, dass das ja wirklich in Sekunden explodiert ist, ich glaube, das zeigt auch, wie angespannt die Lage ist, dass eben nicht nur Paul Gäbler und Fabian Grischka sich denken, die ignorieren da Wirtschaftsthemen, sondern in dem Fall kocht, also dass das so schnell explodierte, liegt, glaube ich, auch daran, dass sie zuvor diese Thematik nie ausreichend behandelt haben. Und es ist jetzt natürlich total auf den ersten Blick irgendwie eklig rüberkommt, dass Funk diesen Satz damit mit reinbringt. Es fällt ihnen kurz und langfristig auf die Füße, wenn sie sich diesem Themengebiet entziehen.
Es entspielt eher so dem Klischee, weißt du? Dem Klischee der weißen, gut behütet aufgewachsenen Mittelschicht, die dort jetzt halt so ihre Themen macht, ne? Ja. Und man halt immer weiß, ich komme schon durch einen Monat, weil die finanzielle Sicherheit ist einfach von zu Hause aus da. Wer das halt nicht kennt, ich zum Beispiel kenne es halt nicht, so ich komme aus dem Hartz-IV-Haushalt, so ich kenne das jetzt immer noch, dass ich jeden Monat so denke, so hoffentlich reicht's noch. Ja. Und diese Unentspanntheit, die das mit sich bringt, das ist auch so, habe ich sowas, wo ich dann halt auch ganz häufig einfach halt dann die Mittelklasse drum beneide, um dieses Gefühl von, ich kann ganz entspannt in die nächsten Monate gucken und ich werde nicht Hartz-IV beantragen müssen, so wenn's ganz schlimm wird.
Ne? Und ich glaube, Funk könnte entspannter, und das ist mein letzter Take zu Funk, könnte entspannter auf diese Themen blicken und müsste keinen Shitstorm befürchten, wenn sie diesen Themen auch wöchentlich, zumindest in einer höheren Frequenz als jetzt, Aufmerksamkeit schenken, überhaupt diese Themen mal ansprechen, also was Ungleichheit angeht, was Ungerechtigkeit angeht, was eine ungerechte Verteilung von Kapital angeht. Da gab es mal einen ganz guten Funk-Post, wo sie in einer Grafik gezeigt haben, wie viel eigentlich 1 Milliarde ist als Vermögen, dass man da mal, und der ging auch, also bei mir in meinen Kreisen haben den alle geteilt, also man kann ja auch durchaus, wenn man auf eine Reichweite schauen muss in irgendeiner Form, dann kann man aber auch mit solchen Themen eine Reichweite erzielen. Es gibt sehr viele junge Menschen, die leider auch von Armut betroffen sind, aber auch wenn sie es nicht sind, sich dafür interessieren, warum die Welt eigentlich so ungerecht ist, wie sie ist, und dass man da mal, und wenn man das eben nicht macht, wenn man das nur einmal im Jahr thematisiert und dann kommt da so ein blöder Satz rein, dann kriegst du aufs Maul, dann kriegst du auch zurecht aufs Maul.
Es ist halt so fies, ne, weil in dem Punkt war es wirklich noch so einfach so ungeschickt, würde ich sagen. Ja. Einfach sehr ungeschickt formuliert. Aber ja klar, es ist halt genau das Klischee, was sich dann letztendlich abbildet. Ich hoffe sehr, dass sich das so ein bisschen dreht. Wir wollen jetzt ja auch zum Ende kommen. Du hast ja auch gleich noch einen Abschlusstermin. Aber was mir sehr auffällt in deiner Arbeit, du hast so eine sehr grundoptimistische Art. Ich weiß, das ist wahrscheinlich aber auch einfach so dein Charakterzug, den du so mit dich bringst. Das ist gerade einfach aus dem Hintergrund, dass jetzt die letzten Monate politisch nicht sonderlich aufbauend waren. Also die politischen Entscheidungen hier in Berlin finde ich katastrophal. Hier hinter meiner Wohnung zum Beispiel soll ja dann auch diese Autobahn gebaut werden. Also da direkt hier hinten raus kommt dann eine wundervolle Klimaautobahn hin.
Hammer.
Also es sind ja alles so Themen, wo man eigentlich jetzt nicht sonderlich optimistisch werden kann. Warum bist du es trotzdem? Was ist da dein Geheimnis?
Weil ich gar keine andere Wahl habe. Ich stehe jeden Morgen auf, mittlerweile auch wie ein alter Mann, ich mache diese alte Herrengeräusche schon, aber ich stehe jeden Morgen auf mit dem Gedanken und der Hoffnung, dass ich wirklich davon überzeugt bin, es gibt mehr Menschen auf diesem gesamten Planeten, die irgendwo im Kern demokratische Grundprinzipien oder auch eine Staatsform der Republik besser finden als eine Autokratie oder eine Monarchie. Das ist ein sehr eurozentristischer Gedanke und das ist vielleicht, entspricht vielleicht auch gar nicht der Realität, aber das ist das, was mich am Leben hält, dass ich zumindest im Ansatz glaube, es gibt mehr Menschen da draußen, die an einer Freiheit von Menschen interessiert sind, als die diese wieder nehmen möchten und einschränken möchten. Und dieses Bild wird natürlich schnell verzerrt, wenn du morgens Twitter öffnest, gerade ich jetzt im Pride Month, ich habe dann da wieder 10 Erwähnungen von irgendwelchen Stolz-Monat-Accounts. Wenn man sich die aber mal genauer anschaut, das sind nicht so viele. Das ist eine leider sehr laute, aber auch auch Minderheit.
Und die es irgendwie gelernt haben, sehr gut auf sich aufmerksam zu machen.
Total. Und ich glaube nicht, dass auch bei den Umfragewerten der AfD, die wir gerade sehen, wirklich ein Großteil dieser potenziellen WählerInnen hinter diesen harten Themen steht. Oder zumindest habe ich die Hoffnung nicht aufgegeben, dass wir diese Personen zumindest wieder in die gut bürgerliche Mitte zurückbekommen. Wir müssen ja jetzt nicht morgen irgendwie beim 1. Mai hier mit uns auf der Straße laufen, aber dass wir sie aus diesem
CSD mitmachen.
Ja, ja, und dass wir sie aus diesem Rand wieder rausbekommen, weil anders geht es nicht. Ich könnte jetzt auch aufhören mit allem und sagen, die Welt ist verloren. Dann wird sie aber nur noch schlimmer. Das hat ja auch mal Claudia Kempfert es war Maya Göpel. Die hat es erklärt in Bezug auf den Klimawandel. Es gibt ja viele Menschen, die immer sagen, wir müssen nichts mehr tun, weil wir haben eh verloren. Das ist in der Wissenschaft überhaupt nicht möglich. Also das gibt es nicht. Wenn du nichts machst, dann ändert sich das Modell rapide. Also dann steuerst du nicht auf irgendwie 3 oder 4 Grad, sondern auf 7 oder 8 Grad zu. Ja. Globaler Erderwärmung. Und so ähnlich ist es ja auch in queeren Debatten. Wenn ich nichts andersweise versuche, wieder mehr Menschen auf unsere Seite zu bekommen, dass sie sich dafür stark machen, dass man lieben kann, wie man möchte, dass man seine Identität wählen kann, wie man möchte. Wenn ich das doch nicht mal im Ansatz versuche, ja, warum stehe ich dann morgens auf? Und es war jetzt sehr, sehr pathetisch, aber das ist der Grund, warum ich auch heute mit dir hier ein bisschen Quatsch besprochen habe, ja, aber auch ein paar ernste Themen, weil ich glaube, es gibt da draußen einfach viele Menschen, die uns auch gerade gerne zuhören, weil sie ähnliche Gedanken haben, weil sie ähnliche Sorgen teilen und weil wir irgendwo alle in den nächsten Jahren an einem Strang ziehen müssen. Und ich hoffe, dass wir das schaffen. In 10 Jahren wahrscheinlich werde ich diesen Podcast einblenden von irgendeiner einsamen Insel, sagen, ha, was ich damals noch gesagt habe.
Falls die Insel dann überhaupt noch da ist, wenn ja, sie nicht für, schon vom Speichern...
Für eine Woche und dann kommt sie, weg. In genau, meinen letzten also
die,
Tagen.
Die letzten Minuten der Seychellen noch mitbekommen. Ja. Ja, nochmal den Eisberg nochmal winken, bevor er zerbröselt.
Richtig.
Vom Kreuzfahrtschiff aus.
Aber bis dahin versuche ich doch noch irgendwie meinen Teil dazu beizutragen, dass wir das hier alles in den Griff bekommen.
Ich habe auch deinen schönen optimistischen Schluss mit meinem Spott hier auch nochmal kaputt gemacht.
Nö, finde ich gut. Wir sollten einen eigenen Podcast machen.
Ja, Gäber
und Grischkart.
Gäber und Grischkart, oh yes.
Du kommst immer rein, ist alles wieder scheiße.
Ist doch
ganz gut, ist doch.
Ja, eigentlich ist super.
Ist alles scheiße.
Diese Idee werde ich auf jeden Fall auf die Fusion mitnehmen. Ich fahre nämlich morgen, ich freue mich schon sehr.
Fabian, ich danke dir. Was mal so mitnehmen auf die Fusion? Ideen.
Ideen. Im Idealfall kommt bald von mit tollen Ideen zurück. Ich bin wirklich letztes Jahr mit 2 wirklich schönen Ideen dann auch wieder zurück. Also ich hoffe, dass das nächstes Jahr, dass es dieses Mal genauso
Du warst klappt. Sicher auf der Fusion.
Ich war wirklich auf der Fusion, okay. Ja. Fusion. Ja. Festival. Ja. Das ist das Ding hier in Neubrandenburg.
Ja klar, viele meiner Freunde sind da, aber die kommen weniger mit guten Ideen zurück als mit, naja, beende doch mal den Podcast.
Ich komme auf jeden Fall mit guten Ideen zurück. Tschüss Fabian, das hat Spaß gemacht. Bis bald.